Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wir haben heute Osama Taraben hier, Redakteur vom Gegenstandpunkt. Herzlich willkommen, Osama.
Hallo.
Wir sprechen über einen, Anlass war zumindest ein Artikel in der neuesten Ausgabe des Gegenstandpunkts 2022, die ist im Juli rausgekommen. Der erste und ja, vielleicht auf jeden Fall einer der größten Artikel hat den Titel Wirtschaftskrieg. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, einfach mal genau über dieses Thema heute mit Osama zu sprechen. Und ja, kommen wir vielleicht direkt zu dem Titel beziehungsweise dem Untertitel von diesem Artikel. In der aktuellen Ausgabe 2022 heißt der Artikel Wirtschaftskrieg. In dem Untertitel wird von einer zweiten Front gesprochen, die die USA und ihre Verbündeten aufmachen. Ihr redet also nicht über den Ukraine-Krieg erstmal primär. Was ist denn dieser Wirtschaftskrieg und was ist sein Ziel, beziehungsweise wie funktioniert er, grob gesprochen?
Ja, was ist sein Ziel und wie funktioniert er, grob gesprochen? Das Gute an der Frage ist, für eine vielleicht noch nicht ganz komplette, aber irgendwie schon ziemlich weitgehende Antwort, muss man eigentlich nur mal dem aufmerksam zuhören, wie die und was die reden, die diesen Wirtschaftskrieg führen. Also Vertreter westlicher Staaten und der EU als Organisation. Die äußern sich dazu, was sein Ziel ist und wie er grob gesprochen funktioniert. Und der nette theoretische Nebenertrag dessen ist, den die unter Garantie so nicht bezwecken, dass sie mit dem, was sie über den Wirtschaftskrieg, dessen Zweck und dessen grobes Prinzip ausplaudern, sie eigentlich ganz viel von dem, was sie sonst so in Bezug vor allem auf den Ukraine-Krieg und ihr Verhältnis zu Russland und so weiter erzählen, als das klarstellen, was es ist, nämlich verlogener Stuss. Also gut, du fragst, was ist das Ziel des Wirtschaftskrieges und wie funktioniert er grob? Und dann fragen wir das mal Annalena Baerbock. Und Annalena Baerbock sagt Folgendes in einer Sendung, wo es darum ging. Natürlich will ich nie wieder einen Völkerrecht Angriffskrieg führt. Durch die Sanktionen sorgen wir dafür, dass weiteres militärisches Vorgehen in anderen Regionen aus russischer Kraft allein in den nächsten Jahren nicht möglich ist. Denn Russland, und ich zitiere Annalena Baerbock, denn Russland wird durch seinen Angriffskrieg und die westlichen Sanktionen so geschädigt, dass das Land auf Jahre hinaus nicht wieder auf die Beine kommen wird. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, sie sagt, das Ziel ist, Russland soll nie wieder einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führen. Und schon allein das ist eigentlich, das ist eine Widerlegung dessen, was auch die Frau und alle ihre Kolleginnen und Kollegen sonst pausenlos wiederholen, wenn es um den Ukraine-Krieg geht und die westliche Rolle dabei. Die westliche Rolle, die es erstens mal irgendwie überhaupt nicht gibt und wenn sie es zweitens dann doch gibt, dann nur hat man sie sich nur zu denken als eine große Soli-Aktion von staatlichen Mächten für die kleine unschuldige Ukraine, die sie in ihrer gerechten und nur in ihrer gerechten ukrainischen Gegenwehr gegen den russischen Überfall unterstützen und irgendeine eigene Rechnung des Westens ist da überhaupt nicht dabei. Und wenn irgendwer behauptet, da würde an und in der Ukraine würde Russland gegen den Westen darum fechten und Krieg führen, was die wechselseitigen geostrategischen Ansprüche sind, der spinnt. In Bezug auf den Wirtschaftskrieg plaudert die Dame aus, dass das Ziel des, also dass erstens der Westen überhaupt ein eigenes Ziel hat, eine eigene Rechnung verfolgt und die über die Ukraine und das, was da geht und wem die gehört und wer in und auf dem Boden der Ukraine gewinnt, weit hinausgeht, der verfolgt ein viel generelleres Ziel, nämlich, sie sagt das, das muss ich nicht, das, da muss ich gar keine Theorie drüber machen, sie sagt das, Russland dauerhaft die Potenz abzuknöpfen, sich in seiner Nachbarschaft als ansehnliche und auch in ihrem Willen zur Gewaltanwendung glaubwürdige und in dem Sinn zu fürchtende Großmacht aufzuspielen. Das ist das, was sie sagt. Und wenn man jetzt das Stück Moral, das da ja auch immer noch drin steckt, na ja, das kann doch so wollen, dass man dass irgendein Land schlimme Angriffskriege führt. Wenn man mal das weglässt und auf den imperialistischen Gehalt und die imperialistische Bedeutung die, darauf geht, was es eigentlich heißt, dass eine Macht in ihrer Nachbarschaft Kriege führen kann oder eben auch nicht, dann ist es eigentlich nicht sehr schwer, auf den Trichter zu kommen, auf die Schlussfolgerung zu kommen, dass wenn der Westen überhaupt über die Ukraine, wie gesagt, weit hinaus, sie sagt selber in anderen Regionen, wenn der Westen überhaupt den Russen diese Macht abknöpfen will, dann stört er sich nicht einfach daran, wie die Russen, wie Russland seine Gewalt in der Ukraine geltend macht, gegenüber anderen kleineren Nationen geltend macht, nämlich immer so schlimm, böse und völkerrechtswidrig, sondern dann ist das die Aussage, dann ist das eigentlich das Bekenntnis dazu, dass der Westen sich überhaupt an Russland als Macht stört. Sie sagt selber, die aus eigener Kraft in der Lage ist, sich mit Gewalt wie denn sonst, und wenn es sein muss, eben mit, nicht nur mit angedrohter, sondern mit kriegerischer Gewalt aufzubauen und quasi dem Grundgesetz zwischenstaatlichen Verkehrs folgend, damit, also mit der Gewalt, über die man aus eigener Kraft autonom verfügt und die man auch aus eigener Kraft in Anschlag bringt und mit der man, wenn es sein muss, in seiner staatlichen Umwelt ein bisschen rumterrorisiert. Auf die Weise dafür zu sorgen, dass alle anderen Mächte nicht umhin können, einen selbst als Macht zu respektieren, dass sie nicht umhin können, die Grenze, die man ihnen per Gewalt damit setzt, auch anzuerkennen, zu sagen, ja, an dieser Gewalt und an deren autonomen Gewaltmitteln haben wir unsere Grenze. Und auf diese Weise sich als staatliche Macht, als Gewaltmonopolist, der über ein Land verfügt, über Leute, über materielle Ressourcen, sich dem Rest der Welt aufzudrängen und aufzuzwingen mit der eigenen Selbstdefinition, was man ist, wie weit man reicht, was man beansprucht, mit den vitalen Interessen, die keiner verletzen darf, mit den unveräußerlichen Rechten, die man sich von niemandem abknöpfen darf. Also sich als respektable Macht aufzuführen. Wenn die Baerbock im Verein mit ihren anderen Sprengköpfen davon redet, dass man den Russen also die Fähigkeit zu dieser Art Kriegen abknöpfen will und abknöpfen muss, dann reden Sie von dem Projekt, dass Sie sich jetzt endgültig nicht mehr damit abfinden wollen, dass es auf der Welt diese Macht gibt, die sich wirklich autonom gegen Sie als Westen behauptet. Das ist mal, meine ich, die erste Klarstellung, die von dieser Frau man bekommt. In dieser wunderbaren Konjunktion steckt gleich noch was anderes. Wenn sie sagt, also das ist das Ziel, ja, und das, und sie drückt es halt so aus, dass sie sich's wünscht. Aber das gehört zum Beruf einer Außenministerin, dass die sich nicht von dem Projekt ihres Amts unterscheiden kann. Gut, geschenkt. Sie wünscht sich das, also das ist der Zweck. Und wie soll dieser Zweck erreicht werden? Und das finde ich einfach, das finde ich gnadenlos gut. Russland wird durch seinen Angriffskrieg und die westlichen Sanktionen so geschädigt, dass das Land auf Jahre hinaus nicht wieder auf die Beine kommt. Die Baerbock, die ansonsten sich hinstellt und sagt, jeder Tag Krieg in der Ukraine ist eine einzige Katastrophe und den muss man eigentlich ganz schnell beenden. Die redet hier ganz anders. Die sagt, diese Kombination aus Russland führt Krieg in der Ukraine und der Westen sanktioniert Russland in Grund und Boden. Diese Kombination aus in der Ukraine verschleißt Russland seine Gewaltressourcen und durch den Wirtschaftskrieg, also durch die Sanktionen, verhindern wir, dass es diese Ressourcen, die es in dem Ukraine-Krieg verschleißt, jemals wieder reproduzieren kann. Durch die Kombination erreichen wir unseren Zweck. Damit bekennt die sich dazu, dass der Westen, dass für den Westen jeder Tag Krieg in der Ukraine nicht eine Katastrophe, sondern ein schöner Tag ist, ein guter, ein gelungener Tag, weil es ein Tag ist, an dem die Russen ihre Leute zu Hunderten kaputt gehen lassen, ihre Panzer draufgehen lassen, ihr ganzes Innenleben, womöglich jedenfalls immer mehr ihr Innenleben darauf ausrichten müssen, dass sie diesen Krieg weiter durchstehen. Und das ist doch gut für die Mächte, die wollen, dass Russland daran zugrunde geht und dass die Ukraine daran auch ein bisschen vor die Hunde geht. Dass, ja, gut, dafür kann keiner was. Das ist mal der erste Teil der Antwort auf die Frage, was ist das Ziel? Ja, das Ziel des Wirtschaftskriegs ist eben dies. Das ist die Komplettierung des Kriegs, den der Westen sich natürlich nicht bestellt hat in der Ukraine. Der hat Russland nicht dazu gebracht oder dazu ermuntert. Der hat sich das nicht gewünscht, dass Russland die Ukraine überfällt. Aber es gelingt ihm bis dato ganz erfolgreich durch seine militärische Unterstützung, komplettiert durch die und flankiert durch das Sanktionsregime, für die Russen eine möglichst gründliche Abnutzung dazu bewirken. Der Ausdruck, den sie inzwischen in arabischen Zeitungen dazu gibt, der ist, den haben sie übernommen aus der Zeit von, weiß ich nicht, wo es das zwischen Israel und Ägypten mal gegeben hat in den 70er Jahren. Die schreiben ganz unverblümt Ausblutungskrieg. So ziemlich neutral. Das ist das, was stattfindet. Und auf ihre Weise bekennen sich die Baerbock dazu. So viel zum Thema, was ist das Ziel und wie funktioniert es grob. Und es gibt noch andere Äußerungen, die ein bisschen das Bild abrunden und die einem weiterhelfen bei der Frage, wie funktioniert das so grob gesprochen, wie deine Worte waren. Also, das ist jetzt, glaube ich, von der, die von der Leyen hat gesagt, wir werden mit den Sanktionen Stück für Stück Russlands zivile Basis abtragen. Und das Zitat ist von Biden, wenn ich mich recht entsinne, ich bin immer nicht so quellentreu, wir werden mit den Sanktionen Russland Schäden zufügen, die der Anwendung militärischer Macht gleichkommen. Und wenn man jetzt mal diese beiden Äußerungen durchdenkt, einfach mal so zum Nennwert nimmt, dann sind sie ihrerseits eine Widerlegung einer anderen liebgewordenen, richtig in lauter Redensarten inzwischen geronnenen Lüge, die mit Blick auf den Ukraine-Krieg jeden Tag trotzdem neu produziert wird und immer gegen Russland hochgehalten wird. Was ich meine, das ist die Lüge, dass okay, Krieg schlimm ist und angeblich ist ja, wenn der erste Schuss fällt, die Politik gescheitert. Aber gut, manchmal ist nun mal Krieg und wenn er sein muss, dann soll er auch sein. Schlimm, aber nicht zu ändern. Und wenn es gerecht ist, dann, wie gesagt, dann muss man halt gewinnen. Aber was so richtig schlimm ist angeblich und was gar nicht geht und was in einem ordentlichen Krieg sich auch gar nicht gehört, das ist, wenn dabei die Trennung nicht beachtet wird zwischen militärischer Auseinandersetzung, also dem Einhacken der militärischen Gewaltapparate aufeinander und dem zivilen Leben der Nation, dem Leben der Zivilisten, dem Dasein der zivilen Einrichtungen, Infrastruktur und so weiter. Das hat gefälligst getrennt zu sein und alles Zerstörungs- und Vernichtungswerk hat sich bitte sauber an den Gegner nur da zu halten, wo er eine Uniform anhat oder sich in Form eines Panzers irgendwo rumfährt. Jetzt sagen die wiederum, dass das alles, dass diese Trennung Quatsch ist, dass das ein Stuss ist und dass das Verhältnis von zivilem Leben und militärischer Machtentfaltung, militärischer Gewaltanwendung dann auch unmittelbar, dass das ganz anders funktioniert. Für Zivilisten ist das Zivilleben, was es ist ihr Dasein und die zivilen Einrichtungen und so, das die zivile Infrastruktur von der Wasserleitung über die Straßenbahn bis hin zu sonst irgendwas, dass man irgendwo einkaufen kann oder sonst wie. Das ist halt das Ensemble der Lebensumstände, in denen die sich umtreiben und wenn sie Glück haben, kommen sie damit gut zurecht und so ist halt ihr Leben. Und für die ist das. Dasselbe ist für die staatlichen Mächte nicht erst dann, wenn sie Krieg führen, sondern überhaupt und nur darum können sie überhaupt Krieg führen und sind in der Lage, Krieg zu führen. Für staatliche Mächte ist das zivile Leben ihrer Leute. Was sagt die von der Leyen? Zivile Basis. Zivile Basis, das ist ein zynischer Ausdruck, jedenfalls ist es ein deutlicher Ausdruck für den Zynismus des Verhältnisses, was eine Staatsgewalt, und zwar jede, zum Leben, zum materiellen Dasein der Leute einnimmt. Für die ist das eben ihre Basis, die Ressource, die Quelle ihrer Macht. Daraus gewinnt die überhaupt die Potenzen, die aus einem Herrschaftsanspruch eine wirkliche Herrschaft machen, die aus dem Gewaltmonopolisten über seine Leute das macht, dass er sich in Anwendung seines Gewaltmonopols, als das in dieser Eigenschaft immerzu neu reproduzieren kann. Und insofern das Leben in der Nation, das Dasein der Leute, dass sie schaffen gehen, wie auch immer, unter welchen speziellen ökonomischen oder sozialen Umständen auch immer, mal dahingestellt. Auf der Basis ist all das dann eben auch die Basis dafür, dass so ein Gewaltmonopolist sich nach außen aufbauen kann, gegenüber seinesgleichen und denen kommen kann mit seiner Macht, von der, mit der er dann sagt, hier kommt ihr nicht vorbei, an mir kommt ihr nicht vorbei, an meinen Interessen kommt ihr nicht vorbei und wenn ihr das versucht, dann gibt's paar auf die Schnauze. Und weil das so ist und nur weil das bei allen so ist, gilt dann eben auch für einen Krieg. Also für das Verhältnis, bei dem sich Staaten unmittelbar und nur noch als Mächte pur erstens begegnen und sich wechselseitig nicht mehr ertragen. Jede andere Kalkulation im Sinne von, kann ich vielleicht mit dem noch irgendwas anfangen, gibt es ökonomisch was an dem anderen auszunutzen und an seinem Land, wo das alles vorbei ist, wo das ad acta gelegt wird, weil zwei solche Mächte oder mehr, wenn es dann mehr sind, sich dazu entschließen, die Gegenseite nur noch in ihrer Eigenschaft als Macht, an der man sich selbst beschränken muss, aber nicht mehr beschränken will, ins Auge fassen und deswegen dann auch das zivile Leben der anderen Seite eben pur als das ins Auge fassen. Das ist doch deren Basis, das ist doch die Basis der Macht, deren Anmaßung ich mir jetzt nicht gefallen lassen muss. Sodass es sonnenklar ist, wie nur was und notwendig und dann eben auch zielstrebig so gehandelt wird, dass wenn man eine andere Macht als Macht beseitigen oder jedenfalls ganz entscheidend dezimieren will, dann muss man sich an ihrer zivilen Basis vergreifen. Dann muss man die kaputt machen. Und dass diese zivile Basis nun mal neben dem, dass es die zivile Basis dieser Gewalt ist, auch noch das, und zwar alternativlos, das ist, worin die Leute, die da leben, sich umtreiben. Das ist dann irgendwie der bedauerliche große Kollateralschaden.
Oh, sag mal ganz kurz, ich kriege gerade eine Notiz, beziehungsweise schon seit einiger Zeit, immer wieder ab und an, dass der Sound nicht ganz in Ordnung ist. Wir machen mal ganz kurz eine Pause. Ich nehme uns kurz raus und bin gleich wieder da. Dann checke ich nämlich, ob hier alles in Ordnung ist. Wie hört es sich denn jetzt an? Beide Mikros haben geknackt, sagt ihr. Ist es jetzt besser, Leute? Könnt ihr mir kurz ein Zeichen geben? Jetzt ist der Ton okay, sagt der Wurm des neuen Typs. Ich hoffe, dass es auch so bleibt.
Waren wir denn jetzt gar nicht zu verstehen? Oder,
nur es hat wohl geknackt.
Ach so. Ja, knacken.
Genau, es hat wohl geknackt. Okay, alle sagen jetzt, der Sound ist super. Insofern machen wir einfach weiter. Osama, ich habe dich leider blöderweise unterbrochen. Hast du noch einen Punkt, den du machen wolltest?
Oder ich glaube, mit der Frage, was ist das Ziel und wie funktioniert es grob? Ja, das Ziel ist, die russische Macht klein zu kochen. Und wie geht das grob? Ja, dadurch, dass man mit zivilen Mitteln die zivile Basis dieser Macht, also alle, die darin irgendwie ihre Lebensumstände haben, irgendwie auch noch kaputt macht.
Also ich meine, ein Punkt, der da auch interessant ist, ist, also dass es diese Sanktionen gibt, dass die auf Russland gehen, teilweise natürlich auch gefordert werden von allerlei Leuten, ist ja eigentlich wohl bekannt. Trotzdem beschweren sich gegenwärtig und auch schon seit einiger Zeit westliche Politiker immer wieder darüber, dass Putin ja die sogenannte Abhängigkeit des Westens vom russischen Gas als Waffe einsetzen würde. Und da werden so Sachen gesagt, wie Russland nimmt die ganze Welt als Geisel. Was ist denn da dann eigentlich los?
Ja, was ist da dann eigentlich los? Das ist, da ist ganz schön viel los und ich glaube, da muss man mal ein bisschen ausholen. Ich meine, inzwischen, wenn man sich so einen Spruch von diesem Habeck, der für solche Sprüche zuständige Minister in Deutschland, wenn man die durchdenkt und die Absonderlichkeit, von der du, von der ja auch deine Frage lebt, im Kopf hat, der Minister, der an führender Stelle als Ressortchef des Wirtschaftsministeriums seit Monaten das Sanktionswesen von deutscher Seite aus, das Sanktionswesen gegen Russland beschließt, anführt, administriert, mit den Europäern und Amerikanern koordiniert und so weiter. Der hat das Gemüt im Juni oder Juli dieses Jahres so rumzureden. Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns Putin nicht mit einem Wirtschaftskrieg kommt. Aber wir werden uns davon nicht erpressen lassen und werden uns von unserem Kurs und von unseren Sanktionen nicht abbringen lassen. Wir wissen, dass das schmerzhaft ist und dass es schmerzhaft sein wird, aber es ist nicht zu ändern und letztlich schuld ist Putin, nur damit das klar ist. Dann meine ich, noch bevor man sich solcher Äußerungen in dem Sinne widmet, was liegt darin an, oder was kann man sich da anhand davon klar machen, darüber, wie dieser Wirtschaftskrieg genau funktioniert und wie er im Verhältnis zu Russland vor allem funktioniert, was da die Konstellation ist und so. Meine ich, man sollte diesen und andere Äußerungen, nicht nur, aber ja vor allem vom Habeck, mal nehmen als das, was sie ja definitiv auch sind, nämlich eine Ansprache ans eigene Volk. Eine Ansprache ans eigene Volk mit der Funktion, mit der Stoßrichtung, dem Volk eine Hilfestellung dabei zu geben, wie es die Konsequenzen des Wirtschaftskrieges geistig zu verarbeiten und moralisch zu schlucken hat. Denn dass es da was zu verarbeiten gibt, das ist ja nun endgültig kein Geheimnis mehr, da muss ich nichts erklären oder nichts beweisen. Dieser Wirtschaftskrieg, vor allem in seiner Abteilung Primärenergieträger aus Russland, Gas, Öl, Kohle und da vor allem Gas, dieser von Deutschland maßgeblich ausgehende Krieg, der geht nicht nur von Deutschland aus, sondern der kehrt mittlerweile und immer heftiger nach Deutschland auch wieder zurück. Und das ist ein entscheidender Unterschied zu diesem Krieg, zu diesem militärischen Krieg in der Ukraine, den die Deutschen sich ja auch einerseits angelegen sein lassen, den sie auf ihre Weise auch zu ihrer Sache gemacht haben, wie der Rest des Westens auch. Aber in dieser wunderbaren, dass der wirklichen Unkosten des Krieges, ja, ein paar Kosten, ein paar vergleichsweise nicht so viele Milliarden, ein bisschen Rüstungshilfe und Ausbildung und so, alles das kostet es natürlich schon. Aber so die eigentlichen Kosten und Konsequenzen eines dieses des Krieges, das ganze fiese Elend, die Leute da verrottet werden, dass sie verkrüppelt werden, dass eben die zivile Basis überhaupt diese Nation geschossen wird. Diese Konsequenz von Krieg, die bleibt dem Westen und die bleibt Deutschland nicht einfach erspart, sondern die ersparen sie sich. Da sorgen sie dafür, dass die Art, wie sie den Krieg in der Ukraine mit ihrer Unterstützung am Laufen halten, dass diese Art zugleich dafür sorgt, dass sie sich diesen Krieg auch konsequent vom Halse halten. Den Ukrainern und dem Putin so ein Ausblutungs- oder Abnutzungskrieg, War of Attrition, aufs Auge zu drücken, das ist gleichbedeutend damit, durch die Art, wie das geschieht, durch dieses Leading from behind und so, dass man ihn von sich wegdrückt, auf Abstand hält und die berühmten 2,5 Flugstunden von Berlin. Insofern ist der Krieg, ja, überspitzt gesagt, zum Nulltarif zu haben. Und insofern ist auch die ganze kriegerisch gestimmte patriotische Moral zu dem Krieg, den Deutschland eben dann doch gar nicht selber führt, sondern führen lässt. Insofern ist die auch eine billige Angelegenheit. Billig in dem Sinn, dass die Moral nicht damit konfrontiert ist, lauter unschöne Konsequenzen verarbeiten zu müssen. Bei dem Wirtschaftskrieg funktioniert das jetzt so nicht mehr. Wie gesagt, den führt Deutschland nicht nur selbst, sondern dessen Konsequenzen machen sich jetzt in Deutschland auch ziemlich heftig geltend. Insofern hat da die patriotische Bereitschaft, das gut zu finden und das mitzumachen, eine Bereitschaft, die jetzt inzwischen vielleicht weniger, aber vor allem am Anfang von dem ganzen Mist, ja so richtig Züge von Begeisterung angenommen hat. Da gab's Demos. In München bin ich dummerweise an einer Menschenkette vorbeigefahren, mal mit dem Fahrrad ums russische Generalkonsulat. Das, diese Menschenkette, die hatte alle Züge eines Volksfests. Das funktioniert so nicht mehr, wenn, wie gesagt, der Inhalt und Gehalt des Krieges ist eben ja auch gar nicht militärischer Art, sondern er ist wirtschaftlicher Art. Aber vor allem eben, da bleiben den Deutschen und bleibt Deutschland gewisse schmerzhafte Konsequenzen nicht mehr erspart. Insofern hat da die patriotische Moral jetzt damit zu tun und sie hat vom Habeck aus. Und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der so redet. Hat die bellizistische oder jedenfalls kriegsbereit gestimmte Moral des Volkes die Aufgabe, eben diese Konsequenzen, die sich für viele als eine ziemliche ökonomische Katastrophe inzwischen schon und für die Zukunft wird ja noch alles Mögliche prognostiziert darstellen, das sachgerecht zu verarbeiten. Und dafür, zu diesem Zwecke, zerrt er wieder den Putin an und funktionalisiert das längst feststehende und schon vor dem Krieg ziemlich fertige, aber in dem Krieg nochmal richtig ausgebaute und radikalisierte Feindbild Putin. Zerrt er es her, um seinen lieben Deutschen klarzumachen, wenn ihr jetzt demnächst keine Rechnung mehr bezahlen könnt, jedenfalls ganz viele nicht mehr, dann wisst ihr schon mal, an wen ihr euch schuldfragenmäßig zu halten habt. Letztlich ist der Putin daran schuld. Und so meine ich, bietet er sein, mit solchen Sprüchen bietet er seinen Landsleuten eine Handreichung eben dazu, sich in diesem Mist, der ihnen praktisch nicht erspart bleibt, auch geistig und moralisch einzufinden und einfach weiter stur zurechtzufinden. Alternativ dazu könnte man, aber wer will das schon, diesen Konsequenzen, von denen jeder weiß, worin sie bestehen und bei denen man niemandem was Neues sagt, die könnte man auch mal wieder im Sinne einer Klarstellung nehmen. Nämlich, man kann dem Gehalt dieser Konsequenzen, dem Ausmaß dieser Konsequenzen, der Frage oder der Sachlage, wer wie unter denen eigentlich warum und wie genau zu schaffen hat und wie die wem zu schaffen machen, studieren, dem könnte man entnehmen, worin das Gemeinwesen tatsächlich besteht und wie es tatsächlich beschaffen ist. Ein Gemeinwesen, was in Bezug auf den Ukraine-Krieg von der Politik und von der Öffentlichkeit und dann im Nachtraben auch vom Volk, also insgesamt ein Gemeinwesen, das sich inszeniert als monolithischer, aus nichts als pro-ukrainischer Unterstützermoral bestehender, freiheitsversessener, antiputinistischer Fanblock für Selenskyj. Also als das inszeniert, Und alle wollen nur noch Deutsche kennen und von sich wollen die Deutschen nur wissen, dass sie die Freiheit in ihrem schönen Gemeinwesen dann doch letztlich nicht aushalten wollen, wenn im Kreml noch ein Putin sitzt. Dass diese Nation daneben auch noch ein bisschen was anderes ist, das lässt sich an den Konsequenzen, die sie sich einhandelt, die sie eingeht, studieren, die der Wirtschaftskrieg mit sich bringt. Da ist das Allererste. Was heißt schon, die Nation handelt die sich ein? Der allererste, ziemlich entscheidende Unterschied, das lässt sich an dem, was da überhaupt Wirtschaftskrieg und Konsequenzen tragen im Innern heißt, studieren. Das große Wir, das ist schon mal sehr deutlich eigentlich unterteilt. Wendet den Habeck in Leute wie Habeck, die sagen, jetzt gibt's Wirtschaftskrieg, den wir uns von Putin nicht wegerpressen lassen. Und alle anderen, die pur damit, dass Habeck und die Seinen das beschließen, eine neue Sach- und Lebenslage vorfinden, denen das die neue Sachlage ist und denen das als neue Sachlage, aus der sie nicht rauskommen, in Bezug auf die ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als irgendwie mit der zurechtgekommen, vorgesemmelt wird. Habeck ist nämlich nicht einfach irgendwie auch einer von den vielen Deutschen, die Putin nicht leiden können, sondern Habeck ist Inhaber eines Teils, eines Ressorts der staatlichen Macht, die über den Rest, übers deutsche Volk regiert und die ihre Beschlüsse und Entschlüsse eben zur Lebenslage des Volks macht. Und die anderen Deutschen sind dann eben deutsches Volk, das seinen Beruf darin hat, seinen allerersten. Und woran bei noch so viel Begeisterung und Demos und Menschenketten und ganz viel Leserbriefen sich auch nichts ändert, dass seinen Beruf darin hat, dem nachzukommen und sich irgendwie in dem umzutreiben, was ihm die staatliche Herrschaft anschafft. Insofern ist dieser, kann man den Wirtschaftskrieg und seine Konsequenzen und dass der Habeck meint, er muss seinem Volk da auch ein bisschen moralisch auf die Sprünge helfen, kann man durchaus auch, das ist jetzt gar kein groß anderer Gedanke, mal das wirkliche Verhältnis von Moral und praktischer Politik entnehmen. Dass in Bezug auf die Ukraine, das wirkliche Verhältnis, dass in Bezug auf die Ukraine irgendwie kein Aas zur Kenntnis nehmen will. Da bilden sich wirklich, jedenfalls die Politik redet ihr Volk so an und die Medien transportieren das nicht nur weiter, sondern die sind ein unglaublicher Verstärker davon. Wovon? Von der Inszenierung, dass am Anfang die allgemein geteilte Putin-Feindschaft aller Deutschen und jedes Einzelnen steht. Und ungefähr so soll man sich's einbilden. Jeder Deutsche soll sich drauf anquatschen lassen, als ob er persönlich eine Rechnung mit Putin zu begleichen hat. Und die Politik soll man begreifen als natürlich auch von lauter moralischen Figuren von Habeck über Baerbock bis zu Scholz oder was bevölkert. Die soll man begreifen als die exekutiert, was moralisch geboten ist und was das, wonach dem deutschen Volk in seiner patriotischen pro-ukrainischen, anti-russischen Moral so dürstet. Dass es andersrum ist, das gilt natürlich, das gilt auch bei diesem Stellvertreterkrieg, auf den sich zu dem das die Moral ist. Nur es wird bei diesem Wirtschaftskrieg in einer eigenen grellenweise deutlich, dass es eben dann doch andersrum funktioniert. Dass der Entschluss, den Putin wirtschaftlich auszutrocknen, aufs Trockene zu setzen, ihm möglichst ganz schnell, möglichst keinen Cent an Exporteinnahmen mehr zu gönnen, dieser Entschluss der deutschen Politik ist das Erste. Und die Moral des Volkes stellt sich dann irgendwie dazu ein. Und da wird so deutlich, und das merkt man an so einem Gerede, das merkt man auch daran, dass wenn der Habeck sagt, das hätte man jetzt einzusehen und man soll nicht erwarten, dass man aus jeder ökonomischen Notlage vom Staat wieder rausgekauft wird, und wer meint, er kriegt noch eine Prämie fürs Gassparen, dem muss er mal sagen, die Prämie kriegst du nicht, Alter, und so. Lauter Beweise dafür, dass die Zustimmung sich nachher einstellt, dass die zu dem hinzutritt, was sowieso feststeht, dass man Zustimmung überhaupt diese Kategorie gar nicht so nehmen darf im Sinne von, da findet vorher Abstimmung statt oder da gibt es sowas wie Übereinstimmung, sondern die Politik, die entschließt sich zu ihrem Wirtschaftskrieg und sie hat die Macht und die Kompetenz über das Leben der Leute, diesen Wirtschaftskrieg, den sie führt, zur Sachlage und zur Lebenslage der Deutschen zu machen. Und ob die dann und wie die zustimmen, ob sich Begeisterung einstellt, glaube ich, das gibt's endgültig bei der bei einer verdreifachten Gasrechnung wird keiner mehr jubeln. Yeah, jetzt zeige ich's dem Putin, indem ich meinen Stadtwerken jetzt dreimal so viel bezahle wie neulich noch.
Das ist so Wurst. Irgendein sich einfinden, sich ins Unvermeidbare einfinden, den Willen dazu nicht abreißen zu lassen, das einfach immer zu machen, komme, was da wolle. Das ist die wirkliche Rolle und Funktion von sowas wie Zustimmung, von sowas wie Moral und so weiter. Das ist mal nach der Seite hin eine Klarstellung. Das sind die stolzen deutschen Putin-Feinde in ihrer Mehrzahl, in ihrer Masse als Volk. Da sind sie eigentlich weniger stolz. Ja, sie mögen sich einbilden, in keiner Welt leben zu wollen, in der es auch noch einen Putin gibt. In Wahrheit haben sie den ganzen Tag damit zu tun, sich in der Zeitung nachzulesen, was wieder mit ihnen angestellt wird. Und dass sie dann in solche Schwierigkeiten geraten, das ist in 0, nix innerhalb weniger Monate jetzt schon. Das kolportiere ich jetzt nicht, das weiß ja jeder, am Ende sogar von sich selbst, was es inzwischen für massenhafte Notlagen gibt und was überhaupt im Herbst dann droht, wenn dieses grandiose 9-Euro-Ticket demnächst wegfällt und der Tankrabatt und wenn im Oktober dann wenn im Oktober die neuen Rechnungen ins Haus schneien. Dass das jetzt schon, also in 0, nix, zu lauter Fällen davon geführt hat, dass die Leute nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist, ökonomisch.
Panik auch.
Also. Und in Panik, womöglich in Panik geraten. Das liegt gar nicht einfach an dieser, das liegt überhaupt nur einerseits an der Erhöhung der Preise, die sie zahlen müssen. In diesem Sinne liegt nur einerseits an der Konsequenz. Das liegt mindestens zur anderen Hälfte daran, auf welche Ausstattung an Mitteln mit so einer Konsequenz irgendwie umzugehen, die eigentlich trifft. Und da muss ich niemandem, das muss ich auch nicht theoretisch her oder ableiten, da brauche ich bloß das einfach zur Kenntnis zu nehmen. Offenbar sind diese Deutschen, die anti-Putin-mäßig und kriegsbegeisterungsmäßig ja doch noch mehrheitlich ziemlich gut bei Laune sind. Nebenbei und überhaupt ziemlich knapp bei Kasse. Und deswegen sind die Preiserhöhungen, man kann es ja auch mal so sehen, jetzt gibt es nach Jahren dessen, dass es überhaupt keine Inflation gegeben hat oder sogar eine Deflation, jetzt gibt es mal 4 oder 5 Monate lang so eine moderate allgemeine Preisanstieg von auf jeden Fall noch unter 10%. Schon haut das alle Rechnungen durcheinander. Das zeigt mir, was die Leute vorher waren, getrennt davon, wie sie sich von der Politik, in was für einem patriotischen Gestus und Stolz sie sich von der Politik anquatschen lassen müssen und dummerweise auch anquatschen lassen. Das ist ein Volk von Einteilungskünstlern, von Lebenskünstlern, die permanent immerzu mit lauter Rechnungen jonglieren und wehe, es kommt mal was dazwischen. Das ist so wüst und so eine wüste Klarstellung eigentlich über das, was jeder weiß. Aber wenn es gegen Putin geht und wenn es gegen Russland geht und wenn es darum geht, sich darauf ansprechen zu lassen, keiner gelten lassen will. Da lassen sie sich alle anquatschen, als ob jeder persönlich von ihnen eine Rechnung mit Putin zu begleichen hat. Von Leuten, Also Leute lassen sich so anquatschen, die jetzt noch nicht mehr die Rechnungen begleichen können, die sie bei den Stadtwerken offen haben. So. Das Nächste, was einem zu denken geben könnte über das große, stolze und in seiner Ukraine-Solidarität so geeinte deutsche Volk. Also erstens, es ist sowieso, wie jedes Volk, ist es nicht bei sich allein, mit sich allein, sondern es ist ein Volk darum und darin, dass es das Volk ist, was sich von der Herrschaft regieren lässt und dass sich von der ansagen lassen muss, worin sich's umzutreiben hat. Das bedeutet für viele, geht für viele damit einher, dass sie dass die Freiheit, die sie allen Ukrainern und allen Russen wünschen und von der sie so viel Angst haben, dass der Putin sie uns wegnehmen will, dass sie ihre Freiheit im Wesentlichen damit verbringen, sich irgendwie bei knapper Kasse einzuteilen. So, man lernt, und jeder weiß das eigentlich auch, dass die Konsequenz, die ihnen da jetzt so, dass sie so heftig trifft und demnächst noch viel heftiger trifft. Oder das, sagen wir mal so, zwischen dem Entschluss, den Putin aus der Weltgeschichte zu verjagen und dem, dass man seine Rechnung nicht bezahlen kann für Gas, der kleine, unscheinbare Umstand liegt, dass die vom deutschen Staat beschlossene und exekutierte Verknappung des Angebots an Öl und Gas und an Primärenergieträgern aus Russland, bevor sie sich als großer Mist geltend macht, als Knappheit und als Notlage, mal was ganz anderes ist, nämlich eine Jahrhundertgelegenheit für diejenigen, die das verknappte Angebot marktwirtschaftlich unter ihrer Fuchtel haben, die Preise dafür auch anständig aufzusetzen. Das erweist sich ganz nebenbei auch noch im Zuge dieser Konsequenzen des deutschen Wirtschaftskriegs, dem die Deutschen einfach tapfer die Daumen halten sollen. Neben dem, dass es eine große Wertegemeinschaft ist, diese Nation, ist sie offensichtlich auch eine Marktwirtschaft. Und eine Marktwirtschaft, die mit dem, dass der Staat sagt, jetzt verknappe ich das Angebot an Gas, damit der Putin das Geld dafür nicht mehr kriegt, überhaupt nicht außer Tritt gerät und sich verstolpert oder verschluckt, sondern einfach 1A weiter funktioniert, eben in der Form, dass die das verknappte Angebot zu machen haben, die Lizenz und auch jetzt die Marktmacht haben, das für gigantische Preissteigerungen auszunutzen. Aber damit nicht genug. Denn damit treffen sie ja erstmal eigentlich weniger auf diesen legendären, stolzen deutschen Endverbraucher oder sowas. Oder eigentlich weniger als Endverbraucher ist er ja nun endgültig nicht mehr so stolz. Sondern da, das weiß man auch und ich rede hier so rum und eigentlich weiß es jeder, aber dann soll man das mal zur Kenntnis nehmen. Damit treffen diese Subjekte, die man Energieriesen nennt, weil sie riesige Gewinne mit Energie machen, damit treffen sie eigentlich erstmal auf Unternehmen, die natürlich auch nicht darum gebeten haben, dass man ihnen jetzt die Energiepreise erhöht, aber die mit den erhöhten Energierechnungen überhaupt erstmal noch nicht am Ende ihres Lateins sind. Da macht sich die nächste Schönheit der Marktwirtschaft geltend, die dieses schöne deutsche Gemeinwesen so pflegt. Nämlich, die haben ihrerseits, jedenfalls im Großen und Ganzen, und wer sie nicht hat, diese Macht, der fliegt halt lauter raus. Aber im Großen und Ganzen haben die Macht, die Preise, die sie zahlen müssen, ihrerseits weiterzugeben, ihrerseits die Erhöhungen aufzuschlagen auf die Preise, die sie verlangen, von denen sie wieder oder in Bezug auf die sie wiederum die rechtliche Lizenz und die ökonomische Macht haben, sie zu verlangen, weil sie ein Angebot zu machen haben, an dem die Nachfrager nicht vorbeikommen. Und dann gibt's das, und es ist völlig selbstverständlich, und jeder sagt, ja, genau so ist es, bedauerlich, aber so läuft's nun mal. Dann stellen die sich oder ihre Vertreter oder Verbandsvertreter mit oder ohne Krawatte ins Fernsehen und sagen, das ist alles, wollen tun wir das auch nicht, aber wir kommen leider nicht umhin, unsere gestiegenen Gestehungspreise an unsere Kunden und Abnehmer weiterzureichen. Mit freundlichen Grüßen. Wie, was? Sie kommen nicht umhin, wieso das nicht? Ja klar, weil so sichern Sie das, was Ihr Zweck und Ihr ganzer Existenzgrund und auch Ihre Existenzbedingung ist, nämlich mit den Angeboten, die Sie zu machen haben, die Gewinne einzufahren, für die Sie die Angebote überhaupt machen. Und mit diesem schönen marktwirtschaftlichen Brauch, nur mit dem, wird überhaupt aus einem gestiegenen Energiepreis eine so verallgemeinert sich der zu dem, was man dann als Konsequenz zur Kenntnis nehmen muss, die Hände drüber über den Kopf zusammenschlagen muss und dem Putin in die Schuhe schieben soll. Obwohl jeder weiß, dass diese Inflation nicht einfach uns Deutsche trifft, weil Putin uns in was verwickelt und zu ganz viel Standhaftigkeit und Opfern zwingt, sondern die Inflation, erstens, sie geht aus von einem gigantischen Geschäft und sie pflanzt sich fort in der Form, dass Unternehmen darin nicht das erstmal überhaupt nicht ein Hindernis, sondern eine Bedingung für ihre Geschäftemacherei zu haben und das auch so handhaben. Also die Inflation machen, über die man sich dann beschweren soll. Gut, und dass dieses Brauchtum oder diese Sachnotwendigkeit, klar, Preise, die man bezahlen muss, die reicht man weiter, die hat man als durchlaufenden Posten, den man weitergibt, also auch die Erhöhungen, das endet abrupt und gründlich da, wo man dann eben, wo dann die Preise und die Angebote beim deutschen Endverbraucher ankommen. Aber gut, dann muss er halt mit seinen Mitteln im Endeffekt dafür gerade stehen und so ultimativ dafür gerade stehen, dass so die Marktwirtschaft funktioniert und insofern hat alles seine Ordnung und ist gerecht. Nur es ist ein bisschen verlogen, ist es auch eben so zu tun, als ob die Inflation über Deutschland von einem russischen Wirtschaftskriegsbomber abgeworfen worden ist. Und um vielleicht jetzt die Tirade noch damit zu komplizieren. Nebenbei erfährt man ja auch sowas, wenn deutsche Gewerkschaften eigentlich ganz im Sinne dieser Logik sich anheischig machen und ankündigen, sie sind jetzt mal dazu aufgelegt, die gestiegenen Preise, die ihre Mitglieder und die von ihr vertretene Arbeitnehmerschaft zu zahlen hat, an die sehr verehrte Arbeitgeberschaft weiterzureichen, dann müssen sie sich nicht nur von der Unternehmerschaft, sondern von allen honorigen Vertretern dieses dieses Gemeinwesens, von der Politik und von der Öffentlichkeit. Vor allem erstmal dieses sagen lassen. Das ist nicht die Fortsetzung der Marktwirtschaft mit proletarischen Mitteln, sondern das ist ein Verstoß gegen jede marktwirtschaftliche Vernunft und jeden marktwirtschaftlichen Sachverstand. Da müssen Sie sich dann, wenn Sie ankündigen, wir machen jetzt mal aus der Preisspirale, die unsere Leute nicht mehr aushalten, eine Preis-Lohn-Spirale, damit sie die wieder aushalten, müssen sie sich diesen grundverlogenen Vorwurf und sturzdummen Vorwurf gefallen lassen, sie würden eine Lohnpreisspirale heraufbeschwören. Da müssen sie sich die Lüge gefallen lassen, sie würden mit der Perspektive ein bisschen kompensatorische Lohnerhöhung durchdrücken zu wollen. Dann würden Sie damit zu dem Grund dessen werden, worauf Sie nur reagieren. Das ist zwar irgendwie nicht ganz logisch, aber eben marktwirtschaftsgerecht. Und so viel lernt man also dann nebenbei im Zuge der Fortpflanzung der Konsequenzen des deutschen Gaskrieges gegen Russland bis hinein in die deutschen Wohnzimmer und so Haushaltsrechnungen. Also auch das kriegt man im Zuge der Konsequenzen des deutschen Wirtschaftskriegs mit, die der deutsche Staat seinem tapferen deutschen Volk zumutet und die das deutsche Kapital, die deutsche Unternehmerschaft ordnungs- und sachgemäß exekutiert. Es gibt nicht nur Einkommensunterschiede zwischen den Deutschen, sondern offenbar einen ziemlich prinzipiellen Gegensatz. Jedenfalls so viel wird einem klar gemacht, dass die Unternehmer bei diesem einen Preis überhaupt nicht vertragen, dass das in Bezug auf diesen einen Preis und diese eine Kost, die sie neben ganz vielen anderen Kosten auch noch haben, überhaupt nicht zu ihren Kalkulationen und zum Prinzip offenbar ihres Unternehmertums passt. Einfach den Preis und in der Höhe zu bezahlen, der verlangt wird, um ihn dann weiterzureichen, sondern dass überhaupt ihre ganze Potenz, das in Bezug auf alle anderen Kosten zu machen und so insgesamt aus ihrem Unternehmertum, aus den Kosten, die Kosten, die sie haben, zum Ausgangspunkt und zum Startpunkt dafür zu machen, dass sie die mit Gewinn wieder einspielen. Dafür spielt offensichtlich dieser eine Preis eine entscheidende andere Rolle. Und zwar, man muss nichts weiter wissen darüber, außer dass er spielt diese Rolle und er kann sie offenbar nur dann spielen, wenn klar ist, seine Höhe bemisst sich nicht nach dem, wie die kalkulieren, die ihn brauchen, die ihn dann kriegen, sondern nur dann, wenn der Lohn, also der Preis für die Arbeit, den das Kapital bezahlt, und sein Verhältnis zu der Arbeit, die es damit einkauft, wenn das vollständig von den Kalkulationen des Kapitals und von sonst nichts regiert wird, dann leistet er das, dass alle anderen Kosten zum Mittel und überhaupt das ganze Unternehmen zum Mittel für Gewinn wird. Sodass man fast geneigt sein könnte, ja, dem Verdacht nachzugehen, bei dieser schwarz-rot-goldenen Fankurve für den deutschen Krieg und den Krieg der Ukraine gegen Russland, handelt sich womöglich doch um sowas wie eine staatlich regierte kapitalistische Klassengesellschaft. Und das Gute an den Deutschen ist, dass man ihnen diesen Verdacht noch nicht mal austreiben muss, weil sie schlau genug sind, gar nicht erst drauf zu kommen. Die wissen was viel Besseres mit ihrem Verstand anzustellen. Nämlich das, worauf der Habeck felsenfest vertraut, wenn er sie so anquatscht, wie es am Anfang zitiert war. Ihren Verstand vollständig drauf zu richten, irgendwie zurechtzukommen mit dem, was ihnen angeschafft wird. Und dafür kriegen sie, obwohl der Lindner ja gegen Gratis-Mentalität ist, dafür kriegen sie gratis lauter Angebote an ihre staatsbürgerliche, patriotische, und die kann dann ganz unaufgeregt sein, Moral mit dem Mist zurechtzukommen zu wollen, mit dem sie sowieso zurechtkommen müssen. Und in Bezug darauf hat so ein dummes Gerede wie das vom Putin, wie das vom Habeck, der über den Putin sagt, schlimm, und der erpresst uns und wir baden es aber alle gemeinsam jetzt tüchtig aus. Dafür hat sowas seine Funktion. Mhm. Als noch nicht mal verbindliches, sondern als Angebot, als eins unter vielen. Man kann sogar, man muss noch nicht mal den Putin für schuldig erklären. Man kann, und das ist dir ja auch bekannt, man kann auch das, was ich vorhin gesagt habe, man kann auch das zur Kenntnis nehmen und für die Beantwortung der Schuldfrage hernehmen. Wer ist denn schuld daran, dass der brave Deutsche, der sowieso immer schon kaum zurechtkommen wird, dass der jetzt endgültig nicht mehr zurechtkommt. Schuld sind gierige Energieriesen. Es ist schon, Schuld ist der Habeck, der einen letztlich inkonsequenten und dann auch ganz unklugen und unbesonnenen Wirtschaftskrieg führt.
Wir hatten ja gerade eine andere Variante im Chat, also gerade vor ein paar Minuten. Da ist die Frage, die eigentliche Frage sei doch, warum sich der deutsche Staat diese amerikanische Politik aufzwingen lässt. Wie sind denn die tatsächlichen Machtverhältnisse im westlichen Staatenblock? Und dann eine Antwort darauf, die bezweifelt, dass das dann überhaupt stimmt, ob die BRD wirklich zu diesem Kriegskurs gezwungen ist. Also eine andere Form dieser Schuldsuche bei einem.
Ja. Auch das geht, auch das hat sogar eine,
ja, komm ein bisschen näher, genau. Ja.
Eine parteimäßige Adresse, die heißt dann AfD. Mhm. Man kann an allen Konsequenzen, die der deutsche Staat mit seiner Macht den Deutschen einbrockt, wenn man entsprechend gestimmt ist, auch genau das Gegenteil entnehmen. Man kann feststellen, wenn der Habeck seinen Deutschen so einen Wirtschaftskrieg zumutet, dann ist es eigentlich gar nicht der Habeck. Ist alles irgendwie nicht sehr plausibel, weil die Kappung deutscher Gasausfuhren aus Russland nach Deutschland. Das ist nun mal Werk der deutschen Politik. Und es ist ja gar nicht zu bezweifeln, und von mir es anzuzweifeln wäre Quatsch, dass da natürlich dass die Amerikaner klar gemacht haben, Wir werden Nord Stream 2 beenden, so oder so. Das hat der Biden gesagt, und neben ihm stand der Scholz, und was sollte der dann schon sagen? Dass da zwischen den in allem guten, wahren und schönen, fest vereinten imperialistischen Verbündeten dass es da ein ziemlich eindeutiges Machtverhältnis gibt, dass auch gar nicht zu leugnen ist, dass die Amerikaner diese ihre überragende Macht in einer erpresserischen Form gebrauchen, und zwar eigentlich in aller Regel schlicht so, dass sie ihrerseits ihre lieben europäischen Verbündeten vor die vollendeten Tatsachen ihrer Anti-Russland-Politik stellen und sie damit nötigen. Aber wozu eigentlich zu nötigen? Die Deutschen zu einem Gebrauch ihrer Macht, der dann dazu führt, dass man sich mit den Amis nicht verscherzt, weil an einer Konfrontation mit Amerika wird sich Deutschland wirklich überheben, und da ist das imperialistische westliche Bündnis mit seiner eindeutigen Führungs- und auch zu erdrückenden Führungsmacht Amerika, da ist nicht der Bruchteil einer Sekunde irgendein Zweifel dran gewesen, dass die Deutschen dem folgen und nicht sagen, wir leisten uns jetzt da einen Anti-Amerikanismus, wo die Amerikaner den Krieg gegen Russland auf die Tagesordnung setzen. Nur man hat zur Kenntnis zu nehmen, dass sich aus diesem Gerangel, bitteschön, das sind imperialistische Mächte, das ist von mir aus eine große und eine kleinere, dass die Deutschen jetzt so berechnend sich den Ansagen Amerikas fügen, das kürzt doch nicht die Macht raus, über die der deutsche Staat gebietet, und vor allem nicht die Macht, über die er im Verhältnis zu seinem Volk gebietet. Ich will nicht beleidigend werden. Das ist jedenfalls ungut. Auf diese Machtauseinandersetzung zu schauen und überhaupt ihr nur eines zu entnehmen, nämlich dann bin ich als Deutscher offensichtlich unter der Knute Amerikas. Aber wie du sagst, das ist auch eine Art, eigentlich fügt mir diesen Mist Amerika zu. Das ist auch eine Art, das zu verdauen, was einem der deutsche Staat zumutet. Und das ist eine Art und Weise, angesichts dessen, dass man an sich selbst das Gegenteil auszubaden hat und auszukosten hat, drauf besteht, dass einem mit dem deutschen Staat nicht der Gegensatz verbindet, sondern quasi eine augenhöhenmäßige Identität als Deutsche gegenüber Amerika. Das ist nicht sehr vernünftig. Das würde ich mal dazu sagen.
Ja, ich würde jetzt gern ein bisschen zu den Mitteln kommen dieses Wirtschaftskriegs. Wir hatten ja jetzt einen langen Exkurs auch. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen konkreter beziehungsweise technischer. Also ich frage mal direkt, in dem Gegenstandpunktartikel werden ja auch natürlich die verschiedenen Mittel aufgezählt und die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird. Und vielleicht können wir uns da eine mal so ein bisschen exemplarisch rausnehmen. Eine bestimmte Sanktion, die nämlich durchgeführt wurde, die wird die sogenannte nukleare Option, wird sie genannt. Und die hat auch medial, zumindest als sie damals eingesetzt wurde, vor einigen Monaten für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und da geht es nämlich um diesen Ausschluss aus dem SWIFT-System. Was ist das eigentlich, dieses SWIFT-System, und warum ist der Ausschluss so eine große Sache, beziehungsweise was kann man aus dieser Attacke dann über die Natur des internationalisierten Kapitalismus eigentlich auch lernen, um jetzt mal die Seite sich anzuschauen von diesem Krieg?
Ich will mal, bevor ich auf das SWIFT jetzt ganz konkret eingehe, will ich mal zwei Thesen voranschicken. Die zwei allgemeinere und zwei grundsätzliche Thesen, die einschlägig sind für das SWIFT und die auch einschlägig sind eigentlich für alle anderen Facetten dieser Sanktionen und vor allem dieser Sanktionen in diesem Finanz- und Kreditsektor und so weiter. Damit man gleich von Anfang an weiß, wie worin ich das jedenfalls einordne und damit man auch weiß, woraufhin man das überprüfen soll, was ich sage, auf welche Beweisabsicht. Ich meine, an dem, du fragst ja jetzt danach, wie funktioniert eigentlich, worauf beruht das, dass der Westen die Russen so folgenreich ökonomisch sanktionieren kann? Und fragst ja auch gleich selber noch danach, was hat das überhaupt mit dem Kapitalismus, mit dem weltweiten, mit dem globalisierten Kapitalismus, wie er geht und steht, zu tun? Da will ich mal die erste These sagen. Was mit SWIFT, mit Ausschluss aus allen möglichen Kreditbeziehungen bis hin zu westliche Ratingagenturen dürfen russische Schulden nicht mehr bewerten. Was ich und das alles hat durchschlagende und für Russland bei allem Gegenhalten und so weiter doch deutliche und deutlich ruinöse Wirkungen. Was in all diesen Formen gegen Russland geltend gemacht wird, das ist nicht einfach die Tatsache, dass auch Russland in so eine große weltweite Arbeitsteilung verwickelt war, sich integriert hat, sondern was da speziell geltend gemacht wird, was da speziell zur Waffe wird und was sich für Russland jetzt so bitter rächt, das ist nicht überhaupt die Weltökonomie, in die es sich integriert hat, aus der wird es rausgeschmissen, sondern das ist der kapitalistische Charakter der globalisierten Weltökonomie. Das ist wirklich der Kapitalismus am weltweiten Kapitalismus, der jetzt zur Waffe gegen Russland wird. Das wird an SWIFT und an all den anderen Sachen deutlich. Und das Zweite, was ich voranschicken will als These, und das meine ich, kann man an SWIFT mal so zumindest versuchsweise durchbuchstabieren. Das ist, dass wenn der Westen jetzt den Ausschluss Russlands aus der weltweiten kapitalistischen Ökonomie zur Waffe macht, dann zeigt sich daran, dass der Weltkapitalismus nicht einfach der globale Kapitalismus ist, in dem der Westen ganz besonders erfolgreich beteiligt ist, in der Westen und die westlichen Wirtschaftsmächte unter Führung der USA ganz besonders profitieren und von mir aus auch dominieren, sondern dass in einem ganz grundsätzlichen, ganz prinzipiellen Sinn, ich sage das jetzt mal so ungeschützt, dieser Weltkapitalismus, der Besitzstand und das Eigentum der westlichen Weltwirtschafts- und Weltmächte ist. Und dass sie, wenn sie Russland jetzt so und in diesen Formen und auch mit dieser relativen Leichtigkeit daraus ausschließen können, dann zeigt sich daran eben, dass der Weltkapitalismus, das ist der Besitzstand und die Verfügungsmasse der westlichen Wirtschaftsnationen. Nehmen wir mal das SWIFT, also für die erste These. Was gegen Russland jetzt als Waffe scharf wird und scharf gemacht und abgeschossen wird, das ist der kapitalistische Charakter der weltweiten Ökonomie. Naja, was ist denn SWIFT? Was es genau ist, wie es genau funktioniert und so, das soll man bei Wikipedia nachschauen. Es ist so viel interessant daran. Das ist eine Unternehmung, die hat rechtlich die Form einer Genossenschaft. Sie ist ansässig in Belgien. Sie unterfällt in diesem Sinne unterfällt sie belgischem Recht und EU-Recht. Und was sie tut, das ist die technische Dienstleistung, dass sie den elektronischen Zahlungs- und Überweisungsverkehr innerhalb der Bankenwelt dieser Welt, also zwischen den Banken dieser Welt bewerkstelligt. Und das Angebot, in diesem Angebot offensichtlich unschlagbar schnell ist, sodass unschlagbar viel Zahlungen hin und her gemacht werden können. Und offensichtlich ist das auch ganz extraordinär sicher, und sodass dieses SWIFT als Anbieter eben dieser elektronischen Verkehrsdienstleistung eine ziemlich monopolistische, wenn auch nicht mehr ganz monopolistische Stellung auf der Welt hat. So, jetzt, wenn der Ausschluss aus diesem elektronischen Interbankenzahlungsverkehr sich als Waffe eignet, eine ganze nationale Ökonomie dieses riesigen Landes Russland in so gründlich abzuschneiden von jeder internationalen Beziehung, von jedem internationalen ökonomischen Austausch, dann liegt das meine ich mit, das ist der kapitalistische Charakter, dann liegt das daran, dass das aller ökonomische Austausch, alle globalisierte Arbeitsteilung überhaupt vermittelt ist durch Geldströme, weil auch der Kapitalismus in seiner globalisierten Form überhaupt deswegen so heißt, wie er heißt, weil es darum, weil alles Produzieren, überhaupt jede produktive Betätigung dem Zweck dient, damit dem, unter dessen Eigentümerschaft sie abläuft, ein Geld einzuspielen. Deswegen gibt's nicht nur Produktion und Arbeit nur für diesen Zweck, sondern auch Arbeitsteilung und dann Verteilung und zur Verfügungstellung von Gütern, von Dienstleistungen, was weiß ich. Das gibt's überhaupt nur zu dem Zweck, also nur unter der Bedingung, dass im Gegenzug ein Geld fließt. Und deswegen kommt, man muss keinen einzigen Frachter in die Luft sprengen. Man muss keinen einzigen Grenzübergang schließen. Weil die Ökonomie sich komplett dem Geldverdienen untergeordnet ist. Weil darüber hinaus das Geldfließen, der Geldverkehr in und zwischen kapitalistischen Volkswirtschaften Verfügungsmasse stattfindet als und überhaupt nur als, das ist nicht der Zahlungsverkehr zwischen irgendwem, sondern das ist der Zahlungsverkehr zwischen Banken, weil also die Banken allen Zahlungsverkehr in der Gesellschaft und zwischen den Gesellschaften sich krallen und überhaupt nur unter ihrem Regime abwickeln lassen. Und weil sie den Zahlungsverkehr, der Gesellschaft, den sie bei sich monopolisieren und zu ihrem Geschäftsmittel und zu ihrer Geschäftsmasse machen, weil sie das zwecks Verbilligung und Ausweitung ihres Geschäfts in Form elektronischer Buchgeldüberweisung tun. Deswegen wegen dieser Eigenschaften, wegen dieser Charaktereigenschaften und Momente eben einer entwickelten kapitalistischen Weltökonomie, die nur überhaupt für Geld betrieben wird und für Geldvermehrung, die sich also deswegen um Geld dreht und die deswegen unter der Fuchtel von Banken stattfindet, jedenfalls mindestens mal ihren Geldverkehr nur unter deren Fuchtel stattfinden lässt. Deswegen reicht es aus, mal sozusagen, das mal so auszudrücken, reicht es aus, wenn in Belgien jemand einen Schalter umlegt und die Russen, also russische Banken, aus dem elektronischen Hin und Her mit dem Rest der Banken dieser Welt ausschließt. Daher diese Formulierung, das ist doch die nukleare Option. Das ist die gründlichst mögliche Isolation eines Landes. Das ist mal, weswegen übrigens auch die das jetzt dann doch in die Wege geleitet haben, die sich vorher vor dieser nuklearen Option ja gewarnt haben. Das ist ja eine Ausdrucksweise derer, die gesagt haben, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Man merkt an den vielen Ausnahmen, die sie da selber eingebaut haben. Zum Beispiel, damit diese restliche Gaslieferei noch funktioniert. Zum Beispiel dafür, dass die Russen noch ihre Schulden abzahlen und so weiter. An den Ausnahmen merkt man, wie gründlich dieser Ausschluss funktioniert. Und nochmal, was da funktioniert und was dann so negativ funktioniert als Waffe. Ja, wenn ich sage, daran merke ich, das ist die Subsumption jeder produktiven Tätigkeit auf der Welt, also auch die Subsumption der Integration Russlands und der russischen Wirtschaft und alles. Erstens unter den Zweck der Geldvermehrung und in dem Zuge, in der ersten Etage oben drüber, also unter die Subsumption jedes Austauschs unter das Regime des Bankenkapitals. Wenn ich das einfach so sage, dann glaubt's mir niemand. Dann bin ich entweder ein verblödeter marxistischer Dogmatiker oder heutzutage wahrscheinlich eher ein strukturell antisemitischer Verschwörungstheoretiker. Aber dass man mit Swift einer ganzen riesigen Ökonomie, jedenfalls ihrem Zugang zur Weltökonomie, das Licht ausknipsen kann, einfach so, quasi technisch, das hält jeder für stinknormal. Das meine ich, ist mal, da merkst du mal an Swift dass womöglich doch was dran ist an dieser ersten These.
Warum ist das für Russland überhaupt so wichtig? Also okay, jetzt wird dann der Swift-Schalter gedrückt und dann wird gekappt. Jetzt hat Russland keinen Zugriff mehr auf dieses Transaktionsmittel. Es wird ja nebenbei die Kooperation mit westlichen Bankinstituten sanktioniert. Aber wo ist da das eigentliche Problem für Russland? Warum brauchen die das eigentlich? Warum können die nicht einfach auch ohne das weitermachen? Da gehst du vor allem, glaube ich, oder geht auch der Artikel darauf ein, vielleicht auf diese zentrale Bedeutung, die der Kredit natürlich auch für ein Land, für Russland spielt.
Ja, meine ich, das setzt ihm dann noch eins drauf, was ich eben gesagt habe. Was jetzt an und gegen Russland geltend gemacht wird, das ist das Kapitalistische an der globalisierten Ökonomie. Auch in Russland heißt, die Nation wirtschaftet kapitalistisch. Sie wirtschaftet überhaupt nur unter der, sie wirtschaftet finanzkapitalistisch. Sie wirtschaftet überhaupt nur mit Kredit. Kapitalismus, dass alle Produktion, alle Dienstleistungen mit Geld anfängt, für Geldvermehrung stattfindet und wenn alles gut geht, mit einer Geldvermehrung aufhört. Das ist dieses Grundprinzip des Kapitalismus. Das gibt's notwendiger und moderner und konsequenterweise überhaupt nur so, dass sich die daran beteiligt sind, also die das sind nicht normale Leute, sondern das sind kapitalistische Unternehmen, die also ihr Kapital aufwenden, um die Produktion, die unter ihrem Regime dann stattfindet, zu einer Gewinnmaschine zu machen und so ihr Kapital zu vermehren und zu akkumulieren und so. Die beschränken sich nicht darin, beschränken sie sich nicht auf das, was sie an Kapital schon verdient haben, sondern sie greifen zu diesem Zwecke auf fremdes Kapital zurück, sie wirtschaften mit Kredit und machen sich auf die Weise unabhängig von dem, eben, was sie selber schon erwirtschaftet haben und verschaffen sich auf diese Weise durch Zugriff auf Kredit eine von allen schon stattgehabten Gewinnen emanzipierte, vervielfachte ökonomische Macht, die gleichbedeutend ist mit einer vervielfachten Konkurrenzmacht gegen ihresgleichen. Das gehört ja zum Kapitalismus auch immer dazu, dass er als Konkurrenz kapitalistischer Unternehmen stattfindet. Und so machen sie sich wechselseitig, so liegt in der Konkurrenz mal ganz prinzipiell gesprochen, die Notwendigkeit, aber eben auch die Potenz, mit Kredit zu wirtschaften. Weil man muss sagen, wofür Geld, wo überhaupt nur für Geld gewirtschaftet wird, da ist Geld auch das eigentliche Produktionsmittel. Da beginnt alles damit. Und wenn dann schon alles mit Geld beginnt, dann wäre es absurd, wenn es nur mit dem eigenen beginnt. Und Kredit ist diese wunderbare Errungenschaft des Kapitalismus, dass die Macht des Kapitals funktioniert mit der Macht eines Geldes, das ihn noch gar nicht verdient hat, sondern im Kredit erst vorwegnimmt. Und so ist es insgesamt gesprochen, ist es eine kapitalistische Potenz, auf die Konkurrenz hingesprochen, ist es also nicht nur eine Potenz, sondern eine Notwendigkeit, mit Kredit zu wirtschaften, sodass für ein einzelnes Unternehmen wie für eine Nation als Ganze ihre kapitalistische Macht eigentlich, damit zusammenfällt, über wie viel Kredit sie verfügt, ob sie überhaupt über Kredit verfügt und in welchem Maße und dann auch zu welchem Preis und so sie kreditwürdig ist, sodass ein Ausschluss einer Nation, der jetzt an Russland bewerkstelligt wird vom Westen, jedenfalls sehr weitgehend, von Kredit eben seinerseits gleichbedeutend damit ist, dieser Nation, diese Nation aufs Trockene zu setzen. Weil man kann sich einbilden, was man will, was das Lebensmittel ist, von dem ein Land lebt. Gerne wird ja gesagt, es ist die Kreativität der Menschen oder was weiß ich. Das Lebensmittel des Kapitalismus, also das Lebensmittel jedes nationalen Kapitalismus, das ist der Kredit, über den die Nation dann entweder verfügt oder eben auch nicht. Und wenn ihr der verwehrt wird und wenn ihr der Zugang zum internationalen Kredit und Kreditsystem verwehrt wird, dann ist es Essig mit einem nationalen Kapitalismus. Auch das kann man wieder ganz böse ausdrücken. Es ist die Subsumption jeder produktiven Betätigung auf der Welt, also die Subsumption jeder produktiven Integration oder wirtschaftlichen Integration und Arbeitsteilung auf der Welt unter den Kredit, die jetzt gegen Russland als Waffe in Anschlag gebracht wird.
Aber ich meine, es wird ja dann auch oft darüber gesprochen, dass Russland sich dann ja auch versucht, Kredit von woanders herzuholen, also weiß nicht, aus China oder dann halt die westlichen Banken benutzt, sondern östliche Banken oder fernöstliche Banken. Warum ist gerade der Zugriff auf das westliche Kreditgeld so besonders für uns, besonders wichtig für Russland?
Ja, das meine ich, die Frage, die geht eigentlich auf die zweite These, die ich vorhin so mutig aufgestellt habe. Offensichtlich ist es so, man kann es erstmal ganz von der Anschauung her nehmen, ganz schlicht. Und das sagst du ja erstmal noch selbst. Internationaler Kapitalismus, also internationaler Finanzkapitalismus, in denen ist einerseits jede Nation integriert, die in die globalisierte Ökonomie integriert ist. Und welche ist das schon nicht? Da gibt's ja keine andere mehr, außer Nordkorea und Iran und na gut, jetzt eben auch Russland. Und da gibt's große und kleine und erfolgreiche und weniger erfolgreiche. Aber es gibt bei alledem einen ganz entscheidenden Unterschied, der in im ersten Anlauf mal so zu fassen ist: Wessen Finanzkapitale sind das eigentlich, die Welt erstens mit Kredit ausstatten und die dann umgekehrt auch genau damit und dadurch die Welt zum Mittel für ihre kreditmäßige finanzkapitalistische Bereicherung machen? Und da ist sofort da verliert sowas wie der Weltkapitalismus oder die weltweite Ökonomie oder sowas jeden Ruch von irgendwas Egalitärem, sondern da ist arschklar, der Kredit, den tatsächlich der ganze Weltkapitalismus braucht, alle seine Subjekte, die ökonomischen, die privaten Kapitale sowie die staatlichen mittuenden Subjekte, der ist nicht einfach Weltkredit oder sowas, sondern diese Kapitale, das sind westliche und vor allem sind es amerikanische Kapitale. Die sind mit ihrem Kredit das Lebensmittel aller Nationen. Und denen, und das meine ich, das ist mal die erste Fassung von der Weltkapitalismus, aus dem der Westen jetzt die Russen ausschließt, nachdem er einen ganzen kalten Krieg lang drauf gedrängt hat, dass sie dabei mittun. Aber das nur am Rande. Von dem er sie jetzt ausschließt. Das ist eben, an diesem Kredit wird das so schlagend. Das ist der Kapital, der internationalisierte Kapitalismus und Finanzkapitalismus des Westens. Weltkapitalismus, das ist, das wird so schlagend deutlich. Der besteht darin, und die deutlichere Fassung als zu sagen Weltkapitalismus ist eigentlich, dass die westlichen Staaten es nicht nur, dass sie sich nicht nur drum bemüht, sondern dass sie es vermocht haben, den Globus zum Tummelplatz ihrer Kapitale zu machen, also auch ihrer Finanzkapitale und ihres und des Kredits, mit dem und dann eben auch für den zu leben, keine Nation drumherum kommt. Und deswegen, das ist so herrlich bequem, können die westlichen Wirtschaftsmächte und eben vor allem die USA, die können an diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland mit dem erklärten Ziel, die Russen nie wieder auf die Beine kommen zu lassen, so was wir ganz am Anfang hatten, die können diesen Wirtschaftskrieg gegen diese dritte Macht sehr weitgehend pur als Binnenverhältnis abwickeln. Die müssen, die können ein anderes Land, das auf der anderen Seite vom Globus ist, die können dem wirtschaftlich das Wasser abdrehen. Gar nicht, indem sie dort hingehen und es besetzen, isolieren, sonst was machen, sondern indem sie mit einem, ich weiß nicht, ob es dafür ein eigenes Gesetz braucht oder eine Verordnung oder ob ein Verwaltungsakt reicht. Die brauchen bloß im Binnenverhältnis zu ihren eigenen Banken den Ukas, also den Erlass herauszugeben, sich das als Rechtslage zu setzen. Mit Russland werden keine Geschäfte gemacht. Und dann hat dieses in Form dann irgendeines Sanktionsgesetzes abgewickelte Binnenverhältnis der staatlichen des Staats zu seinen Banken, die seinem Recht unterfallen, das hat die wirtschaftskriegerische Wirkung auf eine ganz andere Nation. Insofern ist der Westen, wenn er den Russen da die Geldflüsse und die Kreditflüsse und so weiter abdreht, der ist ganz unter sich.
Vielleicht, was mich noch interessieren würde, ist, du hast es ja jetzt relativ generell gehalten und über die westlichen Staaten gesprochen und deren Macht über das globale Kreditsystem, sage ich mal. Nun hat der Dollar da ja auch eine eigentliche wichtige Rolle. Und mich würde, also man kann ja eigentlich fast sagen, dass der Dollar so quasi das ultimative Zahlungsmittel in der kapitalistischen Weltwirtschaft ist. Und ja, bekanntlich verfügen halt die USA, beziehungsweise drucken die USA auch dieses Zahlungsmittel. Was sagt das denn dann über den Sachverhalt ganz bestimmt von der Supermacht USA aus? Also was für Schlussfolgerungen können wir daraus dann ziehen?
Ja, Ja. Das ist eigentlich die, das ist jetzt, sagen wir mal, die äußerste Zuspitzung nach der ökonomischen Seite hin. Man redet ja über Ökonomie. Die äußerste Zuspitzung von der Aussage, von dieser zweiten These, die ich da am Anfang gemacht habe, der Weltkapitalismus, das ist der Kapitalismus des Westens auf der ganzen Welt. Und wenn du das jetzt auf den Dollar beziehst, man schneidet die Russen vom Zugang zum Dollar ab. Man verbietet, dass sie sich auf dem amerikanischen Finanzmarkt Dollarkredit beschaffen. Man verbietet allen in der Währung Dollar mit Russland Geschäfte zu machen. Und das ist gemeint als, als Teil dieses ökonomischen Todesstoßes, den man den Russen versetzen will. Und dass er nicht gleich jetzt wirklich der Todesstoß ist, sei mal dahingestellt, aber eine außerordentliche Beschädigung und eben eine außerordentliche Beschädigung Russlands ist das auf jeden Fall. Und jetzt nimm mal das, was du gesagt hast, so. Der Ausschluss Russlands vom Dollar kommt seinerseits dem Ausschluss Russlands von der weltweiten, von der globalen Ökonomie gleich. Ja. Und was sich da geltend macht, das ist der Umstand, dass der weltweite Kapitalismus letztlich und nach wie vor ein Kapitalismus des Dollar ist. Der Dollar, der ist nicht einfach nur das Geld der USA und außerdem wird er auch noch von allen anderen ganz gern genommen, sondern der hat die ganz außerordentliche, die nicht nur die quantitative, sondern die qualitative Sonderstellung, dass er das Geld ist, was letztlich das Einzige ist, das unmittelbar Reichtum, kapitalistischen Geldreichtum, kapitalistisch wirksame Eigentums- und Vermehrungsansprüche darstellt. Was ich jetzt an den Russen oder für die Russen recht, nicht im Sinne dessen, dass sie einen Fehler gemacht hätten oder so, sondern die haben sich halt in den Weltkapitalismus eingeklinkt, den es gibt. Und das war von Anfang an gleichbedeutend damit. Sie klinken sich in den weltweiten Dollarkapitalismus ein. Sie kapitalisieren, die Kapitalisierung Russlands damals nach dem großen Überlaufen oder nach der großen Niederlage selbst eingestandenen und beigebrachten Niederlage des realen Sozialismus. Diese Kapitalisierung, das war die Dollarisierung. Und Russlands und der russischen Ökonomie, was für Russland gerade so gut wie für jede andere Nation auch gilt, ist, dass ihr Kapitalismus, ihr nationaler, so viel taugt, wie er am Weltmarkt dazu taugt, Dollar zu verdienen. Und das nationale Geld Russlands, letztlich wie jedes andere Geld auch, ist überhaupt nur darum und auch nur in dem Maße wirkliches Geld, mit dem man kapitalistisch was anfangen kann, wie es in einem Verhältnis zum Dollar steht. Insofern muss man, ist es nicht ungerecht zu sagen, dass die Amerikaner ihr nationales Geld zum Geld der Welt gemacht haben, dass alle Welt für und in Dollar wirtschaftet und deswegen ein Ausschluss vom Dollar ja, bedeutet und gleichbedeutend damit ist, vom weltweiten Kapitalismus und all seinen Schönheiten, davon seid ihr ausgeschlossen. Und das kann und soll man an der Stelle auch mal dann noch so nehmen. Und auch das kannst du letztlich schon bei SWIFT feststellen. Und das kannst du feststellen an dem, wie, ja, ich habe es ja eben gesagt, als rechtliches Binnenverhältnis zwischen Finanzmarktaufsehern und Finanzmarktakteuren irgendwo zwischen Washington und Manhattan Süd, wird als deren Verhältnis untereinander wird der Krieg gegen Russland abgewickelt. Wenn quasi per Verbot der Beteiligung und dem in solchen Sanktionen und Sanktionsgesetzgebungen und so weiter, materialisierten Verbot der Beteiligung Russlands an der weltweiten Dollarökonomie, wenn das die Art ist, wie Wirtschaftskrieg, modernerweise dieser westliche Wirtschaftskrieg gegen Russland funktioniert. Wenn ein Verbot, richtig mit Paragraphen und so weiter, Sanktionsgesetz Nummer so und so viel, Act, was weiß ich auf Amerikanisch immer, dann erweist sich quasi auf diese negative Weise, was offensichtlich die Beteiligung, als sie noch stattgefunden hat, die Beteiligung Russlands, als sie noch stattgefunden hat am Weltmarkt, war offensichtlich sowas wie eine wahrgenommene Lizenz. Man soll es mal so nehmen, bevor man sagt, die Amis mit ihrem was weiß ich, wie dieser Zuschauer von da, von vorhin, die Amis machen, die unterdrücken wieder alle die Patrioten aller Länder und irgendwie auch die Unternehmer aller anderen Länder. Bevor man es einfach wieder in Anti-Amerikanismus umkippen lässt, bevor man sich dazu hinreißen lässt zu sagen, da missbrauchen die Amis missbrauchen sie die finanzkapitalistische, die dollarmäßige Dominanz, die sie haben. Auch das ist ja auch jetzt na gut in Bezug auf Russland nicht zu lesen, aber als die Amis den Iran neulich da unterm Trump unter neue Sanktionen gesetzt haben, da hat auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrem Wirtschaftsteil ganz unironisch das Wort Dollarimperialismus benutzt. Bevor man sich in solche Beschwerden hineinbegibt, soll man mal zur Kenntnis nehmen, dass wenn die Amerikaner sich so aufführen können, wenn sie quasi in der Form eines Lizenzentzuges ganze Nationen vom Weltmarkt sehr weitgehend und sehr erfolgreich ausschließen können, dann haben sie offensichtlich tatsächlich die Sonderrolle, dass der Weltkapitalismus im Prinzip ihr Besitzstand ist, an dem zu beteiligen, eine offensichtlich ziemlich widerrufliche Lizenz ihrerseits darstellt. Und das ist anders gibt's Kapitalismus nicht. Den gibt's weltweit so. Und deswegen gibt's ihn so weltweit als die globalisierte Sphäre des Dollarkapitals und des Dollarkredits. Und Staaten und dieses Russland womöglich dafür bedauern, dass sie jetzt so am Arsch gepackt sind, das kann man sich auch schenken. Weil das, und darauf haben sie sich eingelassen und einlassen wollen, dass der Beschluss seinerzeit, sich zu wenden, also aus Sozialismus, aus sowjetischem Sozialismus, russischen Kapitalismus zu machen. Das ist objektiv gleichbedeutend damit gewesen, den Dollar zum Lebensmittel, also den Dienst an der Dollarvermehrung zum Lebensmittel und zum ökonomischen Lebenszweck der eigenen Nation zu erklären. Und weil das so ist, funktioniert überhaupt nur das, dass Amerika zusammen mit seinen Verbündeten überhaupt in der Position ist, dann, wenn sie sagen, da bedient sich eine Macht des Dollars, des Dollarkredits und überhaupt unserer weltweiten Dollarökonomie, die sich daran bereichert, obwohl wir sie nicht leiden können, dass sie, sobald sie zu dem Entschluss kommen, dann ist auch Schluss mit lustig, so wie lustig ist das sowieso alles nicht, dann ist Schluss mit nationalem Kapitalismus in und für Dollar.
Hier wird auch gerade im Chat so ein bisschen andiskutiert, sage ich mal, nämlich vor allem auch die Rolle Chinas, was zum Beispiel diesen SWIFT-Ausschluss angeht. Russland sei ja jetzt umgestiegen auf die chinesische Variante davon. CIPS heißt sie, oder KIPS oder sowas in der Richtung. Die Frage, die ich daraus vielleicht formulieren würde, ist es denn wirklich so, wie du gerade gesagt hast, gibt es denn dann wirklich da keine Alternativen mehr, beziehungsweise können sich diese Alternativen herausbilden? Es ist nun jetzt die Situation, dass es diese eine Supermacht und dann auch ihr angeordnete Westen diese Weltordnung so darstellen, dass die eben hauptsächlich in Dollar geschehen soll und durchgeführt werden soll. Gibt es da keine Alternativen zu, beziehungsweise kannst du dir vorstellen, das ist auch eine der Fragen hier, die ich gelesen habe, kannst du dir vorstellen, dass sich Alternativen da gerade rausbilden, auch aufgrund dieser Situation, in der wir uns befinden? Kann jetzt China den Dollar ersetzen in den nächsten paar Jahren?
Ach, auf die Frage...
Also nicht konkret die Frage, sondern...
Bloß ich kapiere schon. Ja. Ich will dazu so viel sagen. Erstens, der Ausgangspunkt ist, auch und gerade in dem Fall Russland, die Sonderstellung, die der Dollar und der Dollarkredit und die Amerika als Subjekt das staatliche Subjekt und das mächtige Subjekt von Dollar und Dollarkredit darstellt. Diese Sonderstellung macht sich auch bei diesen gegen Russland gerichteten Sanktionen geltend. Insofern, als alle anderen Nationen ja davon auch betroffen sind. Also bevor man sagt, sie tüfteln an Alternativen, hat man mal und zur Kenntnis zu nehmen und soll das mal auch erstmal gelten lassen. das ist dann ja nicht das letzte Wort, aber es ist mal das erste, dass sie überhaupt sich gedrängt fühlen, gedrängt sehen, aufgestachelt sehen, nach Alternativen Ausschau zu halten. Das gilt offensichtlich ja gar nicht einfach für Russland, sondern für alle anderen auch. Sofern sie in dieser Front des Westens nicht mitmachen und nicht mittun. Und das heißt, dass sie davon betroffen sind. Und die unmittelbarste, so wenn du so willst, die anschaulichste Form davon sind das, was in die Abteilung Sekundärsanktionen fällt. Dass die USA es ganz selbstverständlich finden und es auch selbstverständlich ist von dem aus, was sie sind und was sie wollen und was sie da jetzt gegen Russland beanspruchen. Dann auch eben chinesische Unternehmen, die mit Russland Handel treiben, nicht mehr mit amerikanischen Unternehmen zu tun haben dürfen, beziehungsweise amerikanische Unternehmen es verboten ist, mit chinesischen Unternehmen Beziehungen zu haben, die gegen amerikanische Sanktionen gegen Russland verstoßen. Dass chinesischen Banken, die in irgendeinen Russlandhandel verwickelt sind, es verboten ist, auf dem amerikanischen Finanzmarkt sich umzutreiben. Davon sind solche Nationen, die jetzt da, die einerseits nicht Russland sind und die aber und die andererseits diese Sanktionen auch gar nicht einfach alle so mitmachen wollen, die der Westen da gegen Russland verhängt und die er für verbindlich erklären will und insbesondere Amerika verbindlich erklären will für alle anderen Nationen auch auf der Welt. Die sind davon erstmal wirklich sehr sehr deutlich betroffen. Also insofern ist auch da, halte ich auch erstmal da, meine Aussagen von vorhin. Nur das ist ja überhaupt, habe ich eben schon gesagt, der Stachel dafür, auf Alternativen zu sinnen. Auf Alternativen zu sinnen und sich dann auch so ein alternatives SWIFT auszudenken. Und das gibt's ja in diverser Form. Sowas betreiben die Russen ja auch mit Iran und so. Und sogar die Europäer haben, als es um Iran ging, jetzt nicht als es um Russland, wenn es um Russland geht, auf Alternativen sich besonnen und quasi sowas rechtlich schon installiert, so Vehikel. Aber sowas zu verfolgen und sowas zu versuchen, ist mal ganz entscheidend was anderes, als dass das schon gelingt. Wenn es jetzt gelingt, was gelingt denn dann eigentlich? Dann gelingt ein Stück Aufrechterhaltung von Ökonomie, von mir aus jetzt in Sachen bilateralen Handels zwischen China und Russland, angesichts dessen, dass die Sanktionen trotzdem und ansonsten gelten. Insofern ist es ein Umgang mit der Sonderrolle, die die Amerikaner mit ihrem Dollar und mit ihrem Kredit geltend machen. Und wenn man jetzt das so in ganz, wenn man da theoretisch ein ganz großes Rad drehen will oder sowas, dann bin ich auch eigentlich abgeneigt, das in Form einer Prognose zu machen, ob es demnächst eine Alternative gibt, sondern auch mehr plädiere ich auch mehr dafür, das mal in eine Überlegung anderer Art münden zu lassen. Denn an solchen Versuchen, der Chinesen mit den Russen, die Inder machen irgendwas, die, was weiß ich, Iran hat irgend so ein persisch-russisches SWIFT, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, und so. An dem bemerkt man bei aller Macht, die Amerikaner im Verein mit ihren europäischen Verbündeten da geltend machen die sie geltend machen, dass sie damit sich dann doch, und je heftiger sie dieses Sanktionsregime betreiben, umso mehr dann doch auf einen ziemlichen Widerspruch auch einlassen. Nämlich den, dass klar man sagen kann, einerseits diese Weltökonomie, die behandeln und betrachten sie als ihren Besitzstand. Der funktioniert nach ihren Regeln und er macht sie reich und reproduziert dann auch ihre Bestimmungsmacht und ihre Ordnungs- und Weltordnungs- und Weltwirtschaftsordnungs- und Regelungsmacht und so weiter. Das ist das eine. Und insofern fällt ihnen, kommt ihnen das Recht und die Kompetenz zu, auch Nationen auszuschließen. Nur andererseits, so funktioniert ja auch gerade ihre Benutzung der Welt. So ist ja gerade der Globus, die Sphäre und das Mittel und das, die große globale Ressource ihres Reichtums, dass man die anderen beteiligt und nicht darin, dass man sie ausschließt. Sodass das, was ich eben gesagt habe, Weltkapitalismus und Beteiligung am Weltkapitalismus, das gibt's überhaupt für keine Nation anders, als dass sie sich, in den Dollarkapitalismus einklingt. Und dass sie auf die Weise dann, die, egal wie sehr sie sich bereichert, aber auf jeden Fall ihre Ökonomie zum Mittel des Dollars und damit zum Mittel Amerikas, zum Mittel der USA macht. Das heißt ja nur umgekehrt, jeder Ausschluss, den die Amerikaner Kraft ihrer Weltmacht und ihrer Wirtschafts- und Kreditmacht verfügen, ist ein Stück Zerstörung der internationalen Ökonomie, die doch gerade in ihrem Funktionieren immerzu ihre Macht reproduziert, so dass das, was und das kann man immer hin und her wenden. Ja, man kann feststellen, die Inder und Chinesen und dann auch bis hin zu den Saudi, also diesen arabischen, diesen bisschen reich gewordenen arabischen Golfstaaten und so anderen so halbwegs erfolgreichen Nationen, die sehen sich damit konfrontiert, dass dieses westliche Sanktionsregime eigentlich ein Angriff darauf ist, wie sie bisher in der Weltökonomie vorgekommen sind und versucht haben und teilweise gar nicht unerfolgreich versucht haben, die zum Mittel ihrer nationalen Bereicherung und ihres nationalen Aufstiegs zu machen. Und dann kann man wieder umgekehrt sagen, an deren Gegenhalten gegen die Sanktionen, an deren Unwillen, sich an denen zu beteiligen, erfährt Amerika und erfährt Amerika mitsamt seiner Koalition, dass sie dabei sind, jetzt im Falle Russlands, dass ja wirklich nicht so eine Pumpelnation ist wie dieser Iran, oder Nordkorea, sondern richtig ein großer Posten Weltökonomie und Ausstattung der Weltökonomie mit so ganz elementaren stofflichen Grundlagen auch, dass sie dabei sind, in dem Ringen die Frage der Beherrschung der Welt mal gegen Russland zu einem gewissen eindeutigen Endergebnis zu bringen. Die Benutzung der Welt und ihren Nutzen aus der Welt ziemlich kaputt zu machen. Und das und auch das ist eher keine Prognose, sondern da würde ich es auch bei dem, da würde ich es bei dem Gedanken belassen und bei der Diagnose, dass in dem Widerspruch bewegen sie sich und einstweilen kann man nur sagen, der schärft eher noch alle westlichen Bemühungen, erstens die gegenüber Russland nicht klein beizugeben und zweitens alle anderen und vor allem die wichtigen, die dann abfallend wichtigen Nationen dazu mit ins Boot zu holen.
Ja, das ist auch ein gutes Argument gegen ich hatte öfter mal ein Argument gehört von Leuten, ja, das ist doch alles überhaupt gar nicht im Interesse der USA und des Westens. Seht doch einfach, wie wir jetzt gerade wieder Inflation haben und Gasnot und eigentlich schießen wir uns ja selber ins Bein, also diese Idee, dass wir dann tatsächlich was, also auch gegen die Interessen unserer nationalen Kapitale, also Entschuldigung, nicht wir natürlich, sondern der Westen, die USA, auch gegen die Interessen ihrer eigenen Kapitale vorgehen können, zumindest zeitweise, und eben diese Weltordnung Kraft ihrer Macht aus den Angeln heben, für eine Weile zumindest. Eben nicht die Idee, beziehungsweise, ja, wie weit, du hast es ja eigentlich auch schon angedeutet, wie weit sind die dann eigentlich bereit zu gehen, was dieses Zurückstellen ihrer eigenen Interessen angeht, beziehungsweise dem Schaden, den sie sich ja auch selber zufügen durch diesen Wirtschaftskrieg, den sie führen?
Ja, das muss man abwarten, wird man sehen. Die Leute, mit denen du geredet hast, die würde ich auch im Sinne der Überlegung, die ich vorhin mal improvisiert habe, die würde ich erstmal darauf hinweisen, dass sie unterscheiden sollen zwischen dem Schaden, den sie haben, daraus, dass sich ihre Nation oder die USA jetzt mit Russland, dieser riesigen Macht und dieser nicht sehr kleinen Ökonomie, so eine Auseinandersetzung liefern, zu einer von Amerika quasi final gemeinten Auseinandersetzung, jetzt die Russen dann endgültig mal ein- und klein zu kochen. Da soll man tunlichst, wie gesagt, tunlichst unterscheiden zwischen den Schäden, die man da als Hans Arsch wie unser einer zu gewärtigen und zu bewältigen hat und dem, wie der nationale Kapitalstandort damit zurechtkommt und ob und so weiter. Das Zweite ist, kann ich ja auch nur sagen, das gehört offenbar dazu, das ist im Preis enthalten. Den Weltkapitalismus gibt es nur als die Weltwirtschaftsordnung des Dollar, dominiert vom Imperialismus der USA und in dem rivalisierenden Bündnis mit insbesondere den europäischen Metropolen und Mächten. Und es gehört zu deren Standpunkt, das ist unsere Welt, offenbar, genauso nur, also es gehört dazu, die jedenfalls sagen, das eine ist nicht ohne das andere zu haben, dass wir die Welt in diesem Sinne als unseren Besitzstand regeln, alle anderen darauf verpflichten, dass sie nach unseren Regeln sich in die kapitalistische Weltökonomie einklinken. Das schließt ein, dass unsere Regelungskompetenz sowieso schon mal das ist, was außer Frage steht. Und insofern gehört es zu diesen imperialistischen Mächten dazu, dass sie und zu deren Imperialismus gehört es, dass sie für diese Frage, wie unangefochten, wie zweifellos anerkannt ist eigentlich ihre Rolle, als wir setzen die Regeln für alles, für alle Ökonomie, für jeden Handel, Wandel überhaupt, für alle Verhältnisse zwischen den Staaten, einschließlich ihrer Gewaltverhältnisse. Wir sind sogar die, die erlauben, wann Krieg geführt wird und wann nicht. Es gehört dazu, dass sie diese Frage, was sie als Mächte gelten, also dass sie als Mächte gefälligst über allen anderen stehen, und insbesondere die USA, sich an keinem autonomen Machtanspruch irgendeiner anderen Macht relativieren wollen, dass sie für die Durchsetzung dieses Standpunkts, also erstens für die Pflege und für die materielle Grundierung und Substantiierung dieses Standpunkts, dafür taugt ihnen ja, dass sie alle Welt in ihre kapitalistische Ökonomie verwickeln. Und wenn es sein muss, heißt das eben auch, die Durchsetzung dieses Standpunkts erfordert und verdient und verlangt dann auch mal die Zerstörung von kapitalistischem Reichtum. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Und da verstoßen, ja, da mögen sie ihren kapitalistischen Reichtum kaputt machen und mögen, in der Geschichte soll es ja schon vorgekommen sein, dann auch ein bisschen auf die Schnauze fliegen. Aber wie gesagt, das eine als zu beanspruchen, dass einem die Welt als Sphäre der eigenen Bereicherung zur Verfügung steht. Das ist, weil die Welt nun mal eine ist von Staaten, die man dafür verfügbar macht und verfügbar hält und dafür benutzt und benutzbar hält, ist nun mal nicht anders zu haben, als dass man immerzu die Pflege seiner gewaltmäßigen Überlegenheit als den alles überragenden großen Zweck verfolgt. Und wie gesagt, wenn es sein muss, dann muss man dann wird auch nationaler kapitalistischer Reichtum geopfert. Und das ist kein, ja, es ist ein Widerspruch. Aber das ist ein Widerspruch, man kann ihn fassen zwischen der Widerspruch zwischen die Welt beherrschen und alles zu tun dafür, dass das gelingt, und das heißt nun mal periodisch dann auch einen Krieg führen, und die Welt benutzen und alles dafür tun und alles dem unterordnen, dass das kapitalistisch gelingt. Ja, der Widerspruch zwischen der ewige imperialistische Widerspruch zwischen Beherrschung und Benutzung ist einer, aber es ist keiner, der das System irgendwie sprengt, der nicht dazugehört, und es ist kein Versehen, und umgekehrt, man muss dann auch nicht so tun, als ob kapitalistische Großmächte, die sich auf sowas dann einlassen, dann sich eigentlich darauf gar nicht einlassen können, bis hin dazu, dass man noch bei der größten Vernichtungsorgie von Reichtum und kapitalistischem Reichtum danach sucht, für wen sich das speziell jetzt kapitalistisch lohnt, um dann mit der Vermutung um die Ecke zu kommen, nur dafür ist es gemacht worden. Dann
Ja. Ich habe jetzt noch zwei Fragen übrig. Es gibt außerdem noch ein paar Fragen, vielleicht zwei oder drei im Chat. Und ich will jetzt nochmal, also bevor ich zu meinen Fragen komme, alle auffordern. Ich glaube zum Beispiel auch, es gibt die AG Analyse und Kritik, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, in Bielefeld. Wenn ihr noch irgendwelche, die gucken gerade live zu in einem Public Viewing, soweit ich weiß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach doch bitte hier reinposten, wenn ihr Zugang habt zu dem Chat, aber auch natürlich an alle anderen in dem Chat. Falls jetzt noch Fragen übrig geblieben sind, haut die mal hier rein. Offensichtlich werden wir ein bisschen später heute, aber die Fragen sollten natürlich schon passen. Das heißt, ich gucke sie mir dann auch gleich nochmal an und wir gucken, ob die dann passen. Falls eure Frage dann nicht beantwortet wird, auch vielleicht aus zeitlichen Gründen, bitte nicht böse sein. Genau, kommen wir zu meiner vorletzten Frage. Es gibt ja dann noch so ein anderes Narrativ, was so ein bisschen durch die Gegend spukt. Das ist nämlich diese Idee, dass, also das habe ich auch schon ganz oft gehört, jetzt immer wieder als Antwort darauf, wenn man sich darüber echauffiert, dass jetzt die Gaspreise hochgehen und dass das halt aufgrund des Krieges und der Sanktionen passiert. Ja, das ist ja eigentlich alles unsere eigene Schuld, die Schuld des Westens, die Schuld Deutschlands. Wir haben zu lange auf Annäherung durch Handel gesetzt. Ja, in der Hoffnung, dass Russland dann irgendwie friedlich mit uns Weltwirtschaft betreibt und sich in den Weltmarkt integriert und die ganzen bösen autoritären und imperialistischen Ambitionen ablegen würde. Und hätten wir das nicht gemacht, also hätten wir nicht auf Partnerschaft gesetzt und da auch nicht diese Gaspartnerschaften eingegangen, dann wären wir jetzt nicht so tief in der Scheiße. Da wird dann viel über so Aufarbeitung der Fehler der letzten Jahre und Jahrzehnte gesprochen. Merkel wird kritisiert, ganz groß.
Schröder ist nicht mehr Präsident von seinem scheiß Fußball.
Genau, was hältst du von diesem Narrativ?
Atemberaubend daran ist, ist die Anspruchslage, die sich darin, die darin zum Ausdruck kommt. Weißt du, wenn jetzt so geredet wird, wie du das kurz wiedergegeben hast, dann wirft sich die Nation vor, die 30 Jahre zivilen Verkehrs mit Russland wozu nicht genutzt zu haben, dazu die Russen zu domestizieren. Also dieses Handel, Wandel durch Handel und Annäherung durch Handel, und wir haben geglaubt, wir können den russischen Bären ein bisschen zivilisieren und dann ja. Dann können wir, und wenn er 30 Jahre uns Gas geliefert hat, dann lässt er sich wirklich durch jede Manege führen oder was weiß ich. Jedenfalls, sehr, sehr hohe Maßstab. Und einer imperialistischen Macht allerdings angemessene Maßstab, ökonomische Beziehungen zu einem anderen Land nicht nur als das abzuwickeln, was sie erstmal unmittelbar sind, Ware gegen Geld oder Kredit gegen Zinsen und so weiter und so fort, sondern sie zu benutzen, diese ökonomischen Beziehungen, den zivilen Verkehr, die fremde Macht sich gefügig zu machen, der fremden Macht Ambitionen abzuknöpfen, die einem nicht passen, dadurch, dass man sie in lauter Abhängigkeiten verstrickt, die dafür sorgen, dass sich ihr Wille entsprechend dem bildet, was man von ihr will, und und vor allem, dass man von ihr will und beansprucht, dass sie einsieht, dass sie aus den Beziehungen, die sie eingegangen ist und zu den Konditionen, zu denen sie eingegangen ist, nicht rauskommt, sondern sich diktieren lassen muss, wie sie mit ihnen klarkommt. Das eine, wenn die sagen, Handel durch Wandel.
Wandel durch Handel,
ja. Wandel durch Handel, Annäherung durch Handel. Und wenn man das noch ein bisschen prinzipieller fasst, dann ist eigentlich diese Beschwerde, wir haben es nicht vermocht oder wir haben uns auf das eingelassen, mit den Russen diese Energie- und Geldbeziehungen einzugehen. Und jetzt stehen wir schön blöd da, haben damit zu tun, uns irgendwie aus dieser Abhängigkeit zu befreien, und müssen uns unter einen amerikanischen Schutzschirm begeben, damit wir überhaupt irgendwie mit denen klarkommen, dann ist das der, und vor allem einer Macht wie Deutschland gegenüber einer Macht wie Russland bei so einer Konstellation einigermaßen maßloser Anspruch, dass man selbst bei allem, was man an Beziehungen zu so einer und immerhin zu dieser Macht eingeht, jederzeit absolut souverän über der Beziehung steht, die man selber eingeht. Also das, du kannst ja sagen, ja, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Man kann nicht den ganzen deutschen Kapitalstandort quasi auf russisches Pipeline-Gas umstellen und dann nicht von russischem Pipeline-Gas abhängig sein. Ne? Das davon abhängig zu sein, das ist ja nur die negative Ausdrucksweise dessen, dass man das russische Pipeline-Gas nach Kräften ausgenutzt und benutzt und erfolgreich ja auch zu einer energetischen Grundlage für deutsches Wirtschaftswachstum gemacht hat. Aber eigentlich genau sowas ist ist beansprucht. Und das ist der Stachel jeder imperialistischen Macht, und je größer sie ist, desto härter ist sie von diesem Stachel gepiekt. Die ganze Welt in Verhältnisse zu sich verwickeln, aber das Moment von Abhängigkeit ganz auf die andere Seite schieben, immer zu souverän und absolut autonom zugleich über den Verhältnissen stehen, in die man selbst hinein sich begeben hat. Und das ist das eine, und das wird jetzt für die Deutschen so echt dringlich und für einen deutschen Patrioten gefühlsmäßig und für einen deutschen Imperialisten kalkulationsmäßig ist es tatsächlich ein elender Widerspruch, dass sie jetzt in einer Lage sind, die ihnen vorführt, dass sie nicht souverän beherrschen. Sie haben das Russland nicht zu dem braven, absolut verlässlichen, jede Zumutung, die man ihm bereitet, brav schluckenden, nützlichen Idioten des deutschen Kapitalerfolgs gemacht, sondern das ist eine Macht, Und die hat ihrerseits was aus diesen Verhältnissen zu machen gewusst. Von daher, das hat auch was Hanebüchenes, was ein bisschen was Größenwahnsinniges, zu meinen, wir hätten die Russen groß gemacht und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre der Putin jetzt nicht in der Lage. Die besprechen allen Ernstes sich als Quelle putinscher Macht und putinschen Willens zum Krieg. Aber und von diesem Standpunkt aus sind 30 Jahre erfolgreicher Benutzung, nehmen sie sich aus im Nachhinein angesichts des Ergebnisses jetzt, das ja nicht das Ergebnis dieser Benutzung ist, sondern das Ergebnis der strategischen Auseinandersetzung, die der Westen und insbesondere Amerika daneben ja mit Russland betrieben hat. Das nimmt sich jetzt aus, wie wir haben uns in die Falle begeben. Wir haben uns zum nützlichen Idioten Putins gemacht. Eben, wer so absurd daherredet, der plaudert aus, dass er das Gegenteil von sich eigentlich verlangt. Und das Blöde ist nur, da hilft noch so viel Selbstkritik, nennen die das, da hilft noch so viel Selbstkritik nicht, noch so viel, da kannst du den...
Buße, wird hier gerade gesagt.
Da kannst du den Schröder noch aus jedem Kaninchenverein ausschließen. Es nützt nichts. Man gewinnt nicht im Moment als Deutschland die eine Souveränität über Russland und eine Souveränität im Umgang mit dem Land, sondern man ist damit konfrontiert, dass eine Auseinandersetzung stattfindet, die vor allem von Amerika dominiert wird, die man an der Seite oder eigentlich in der zweiten Reihe hinter Amerika mitführt und bei der man ja, als Deutschland zusehen muss, dass dass diese beiden Mächte im Verhältnis zueinander und gegeneinander sie nicht und hoffen muss, dass die es nicht zu einer Eskalation bringen, die dann, was weiß ich, so einen kleinen oder großen thermonuklearen Kontinental- oder Weltkrieg bedeutet. Das Leiden, das Ihnen jetzt so schmerzlich vorgeführte Leiden an fehlender Souveränität, erstens gegenüber Russland, das wird und zweitens gegenüber den USA. Das ist das, was einerseits in solchen Rückblenden, in solchen absurd verzeichneten Rückblenden thematisiert wird. Und auf der anderen Seite ja, siehe den Spruch von vorhin, patriotisch ganz standhaft verarbeitet wird als Anti-Amerikanismus, in der AfD und bei Sarah Wagenknecht auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse findet, wo man mit Garantie auf Zustimmung einen Leserbrief hinschreiben kann.
Ja, letzte Frage. Eine Sache vielleicht, die wir noch gar nicht angeschnitten hatten, weil ich glaube, wir haben jetzt wirklich schon einen großen Umschlag gemacht, aber eine Sache, die wir so ein bisschen noch nicht angekratzt hatten und vielleicht kratzen wir die wirklich bloß kurz an, ist, dass es ja in diesem Krieg, in dem Wirtschaftskrieg ja auch nicht nur um die Energieknappheit geht. Es gibt da ja auch noch diesen Kornkrieg oder die Hungerkrise, die mit dem Krieg einhergeht. Da zeigt sich der Westen ja gerade besonders besorgt, was ja in nicht wenigen Vorwürfen an Russland mündet, womit wir dann auch wieder beim Anfang wären. Das hatten wir auch schon bei dem Gas besprochen. Was lernt man denn eigentlich aus dieser vermeintlichen Sorge des Westens über die hungernden Menschen jetzt auch in Afrika wieder und sonst wo auf der Welt?
Du hattest doch neulich mal mit Renate Dillmann so ein Interview.
Stimmt.
Und da hattet ihr im ersten Teil das als Thema. Mhm. Und ich habe mir diesen ersten Teil angehört, vor dem zweiten war die Autofahrt zu Ende. Und mir hat das eigentlich, also ich meine, das kann man mal in dem Sinne kurz machen. Das hat mir eigentlich eingeleuchtet, was ihr da besprochen habt und was auch Renate da an Überlegungen vorgestellt hat. Vor allem in dem Sinne, dass sie mal zu bedenken gegeben hat, ob nicht zwischen dem, dass irgendwie Weizenlieferungen gekürzt oder diese Kürzungen womöglich erst noch bloß angekündigt werden, und dem, dass in 0, nix die Weizenpreise auf der Welt so weit steigen, dass plötzlich wieder in neuen Ausmaßen gehungert wird, nicht noch so was Ähnliches liegt wie ein Weltagrarmarkt. Und dass es auch ein bisschen absurd ist, die Russen mit dem erklärtermaßen größten Sanktionsregime in the history of Sanktionsregimes zu belegen, mit dem erklärten Ziel, dieses Land ökonomisch kaputt zu machen und dann zu beanspruchen, aber auf die Weizenlieferungen dürfte das keine Auswirkungen haben. Weil wir doch in diesem riesigen eisernen Vorhang von Sanktionen, dieses kleine Guckloch, wo der Weizen rausfließen soll, doch bitteschön gelassen haben. Und so. Also ich meine, der ganze, dem gibt's, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Was vielleicht noch ein zusätzlicher oder eine andere Nuance da wäre, ein bisschen ein anderer Tonfall noch ist, jetzt gibt's diese Hungerkrise und es gibt und gab ja relativ schnell dann auch eine ziemliche Hungerdiplomatie. Inzwischen haben sie es ja sogar zu so einem Abkommen geschafft. Ja, ja. Wenn man versucht, mal ganz kurz noch das zu überlegen, womit man es da zu tun hat, dann kommt man, meine ich, auch auf ein so ein weiteres Prinzip des modernen, des westlichen Imperialismus und eben das, dass er die ganze Welt als seinen Besitzstand, als seinen nützlich zu benutzenden Besitzstand betrachtet. Okay, also man macht diese Sanktionen. Im Gefolge dieser Sanktionen und des Krieges in der Ukraine fallen diese beiden großen, wichtigen Agrarlieferanten für einen Weltagrarmarkt, Russland und Ukraine, eine Weile lang komplett und irgendwie auf Dauer ja auch immer noch so ein bisschen aus. Ein Riesenhunger findet statt. Das erste Wort ist, wie vorhin bei Habeck und den Gaspreisen, kann man jetzt von Özdemir oder Baerbock und Habeck in Bezug auf diese Weizengeschichte sich die Auskunft abholen, dass sie so standhaft sind, dass sie sich von keiner afrikanischen Hungerkatastrophe davon abbringen lassen, dass Putin fertig gemacht werden muss. Wir lassen uns mit dem Hunger in Afrika und im Nahen Osten und sonst wo doch nicht durch Putin erpressen. Das ist die Art, wie Sie sagen, diese Opfer, sofern sie sein müssen, sollen sie auch sein. Und das ist das erste Wort. Und das zweite Wort und dritte und so, das ist dann eine, das legt dann davon Zeugnis ab, dass moderner Imperialismus nicht verantwortungslos ist. Dass er sich um die Konsequenzen seines Tuns kümmert. Und dass es keine gute Kritik ist, zu meinen, die Afrikaner und die Hungerleider dieser Welt, die sind ihm egal und um die kümmert sich mal wieder keiner und die werden vergessen, weil es gegen Russland geht. Das Interessante und das Ach, interessant, das ist alles so typisch. Das Ekelhafte ist, dass die Kriegs- also und Außenpolitiker des Westens den Krieg und also auch den Krieg in der Ukraine und den Wirtschaftskrieg gegen Russland beschließen und in die Gänge bringen und am Laufen halten. Und ihre Kollegen aus dem Agrarressort, die kümmern sich dann wirklich um die Folgen. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, zu dem Zweck, also auch unter dem Gesichtspunkt, das hat einem diese widerliche Diplomatie so am Rande des letzten G7 und dann G20, also des G7-Gipfels in Elmau, mal so wieder so richtig in aller Ekelhaftigkeit vor Augen geführt. Unter dem Gesichtspunkt, dass Hungerkatastrophen im Mittleren Osten, im saharischen und subsaharischen Afrika nicht nur überhaupt irgendwie was durcheinander bringen und die Leute, die hungern, die hungern halt. Und wenn es zu viel werden, gehen sie den dortigen lokalen Herrschaften, fallen sie denen zur Last auf die Nerven und bringen bei denen was durcheinander. Und das ist dann imperialistisch echt eine Sorge, weil auf deren Funktionieren und dass die wenigstens ihr Volk irgendwie im Griff haben, will sich dann irgendwie schon verlassen sein. Und der nähere und richtig offen ausgedrückte Sorgegesichtspunkt ist der, dass im Zuge dieser erstens eben aufkommenden neuen Hungerwelle, zweitens die Staatsgewalten, die über die Hungernden regieren, nicht sehr gut zurechtkommen und entsprechend unzufrieden werden. Und deswegen drittens, und das geht dann endgültig gar nicht, es womöglich an der Compliance fehlen lassen, die man von ihnen in Bezug auf die Sanktionierung Russlands verlangt. Und so kümmert sich der Imperialismus auch um diese Konsequenz jetzt eben seines richtigen Schieß wie seines Wirtschaftskriegs gegen Russland unter dem Gesichtspunkt, dass diese Konsequenz sich nicht zum Hindernis für die Fortführung dessen ausweitet, wovon es die Konsequenz ist. Und so sieht dann auch das Kümmern aus und da ist alles schwer in Ordnung und so kennt man Imperialismus überhaupt. Der ist nicht unbekümmert um seine Opfer, sondern erstens, er ist entschlossen, sie zu schaffen, wenn sie sein müssen. Dann passt er zweitens überhaupt mal auf, wo sie anfallen. Ganz, ja, in, der größte Teil des Kümmerns besteht dann erstmal darin, dass man registriert, wo sie anlanden, die Hungerleider. Und wirklich, man kriegt den Kopf nicht mehr zu. Im Sudan und im Südsudan, da wird quasi Woche für Woche kriegt man aktualisierte Wasserstandsmeldungen darüber, die so im Genauigkeitsbereich von wenigen 10.000 Leuten einem mitteilen, wie gerade die Hungerrate ist. Ja, da darf man sich sicher sein als Hungerer, als Hungerleider. In dieser Welt hungert keiner, ohne dass er irgendwie erfasst wird. Und dann werden sie in Lager getan, die in aller Regel, ach was weiß ich, in Kenia oder in Somalia, diese Dinger, da wird dann ein großer Zaun da drum gemacht, wo die halt anlanden. Und das ist dann auch schon mal, das ist dann die nächste Stufe ihrer Betreuung. Und wenn es dann gar zu arg wird, dann koordiniert man auch und lässt dafür sogar Geld springen. Dann koordiniert man dann auch irgendwie sowas wie eine Welthungerhilfe. Und das Schöne ist ja, das muss man als Westen, der von sowas unbehelligt und von Rückwirkungen eigentlich unbehelligt seinen Wirtschaftskrieg gegen Russland durchziehen will, alles gar nicht erfinden. Es gibt alle Institutionen und Instanzen dafür, dass ich Hungern nicht störender bemerkbar macht, als sein muss. Und deswegen aufpassen, dass man, also ich plädiere wirklich dafür, dass man ernst nimmt, das und dann zur Kenntnis nimmt und versucht zu kapieren, wie sie sich um den Hunger kümmern. Und nicht in die Beschwerde einfällt, ach, um die kümmert sich mal wieder niemand. Es ist wirklich schlimmer.
Ja. Okay, wir haben jetzt noch 4 Fragen im Chat. Das ist ein ziemlich bunter Potpourri. Wenn da irgendwas für dich nicht passt, dann sag einfach. Aber ich glaube, die sind zumindest wert, kurz gefragt zu werden. Eine von Nightmare Reality. Ist der Wirtschaftskrieg nicht auch ein Fortschritt gegenüber dem militärischen Krieg, in dem Sinne, dass die Gewalt und das Leid ja dadurch abgenommen hat, oder wird diese nur verschleiert?
Ja, das ist... Ach, das sind so Fragen, die machen einen ein bisschen traurig. Aber wurscht, ich will jetzt nicht alles wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe, aber so viel schon. Dieser Spruch von der Baerbock, den ich am Anfang zitiert habe, der militärische Krieg in der Ukraine zusammen mit den Sanktionen werden dafür sorgen, dass wir unser Ziel der Machtverkleinerung, der Machtdezimierung, der Entmachtung Russlands erreichen. Warum glaubt man nicht, dass, wenn die das schon sagt, und damit sagt sie ja nicht irgendwas Beschönigendes, sondern das ist doch so ungefähr das Ekelhafteste und das Schlimmste, was man in dem Zusammenhang verlauten lassen kann. Warum glaubt man der nicht, wenn sie drauf besteht, das ist sowieso keine Alternative? Die Alternative Wirtschaftskrieg oder militärischer Krieg, die gibt's sowieso schon mal nicht. Sondern die Mischung macht's. Das ist mal das Allererste. Und so wie übrigens bei jedem, aber gut, wir sind ja bei Russland. Da will ich keine anderen Beispiele für zitieren. Das führt mich auf die zweite, und jetzt wiederhole ich sie eben doch, auf die zweite Aussage zurück, die ich konnte sie halt nicht gescheit erläutern offensichtlich, aber ich wiederhole sie einfach. An beidem, sowohl an einem militärischen Krieg wie an so einem Wirtschaftskrieg, macht sich dasselbe Prinzip geltend, dass das, was für die Leute gut oder schlecht oder was auch immer ist und was da sein mag, das ist das eine. Für die Staaten sind die Menschen, über die sie regieren, beziehungsweise über die ihr Gegner regiert, und die Verhältnisse, in denen sie sich umtreiben, die sind ihre Verfügungsmasse, die sind moralisch böse gemeint, wird das dann immer ausgedrückt, als das sind ihr Kanonenfutter. Dieselbe Gemeinheit, höflich ausgedrückt, heißt zivile Basis, das, was die von der Leyen erzählt. Und von daher ist das eine nicht das ein Wirtschaftskrieg, nicht was ganz anderes im Unterschied zu einem militärischen Krieg, sondern es macht sich an beidem das geltend, dass Staaten die Potenzen und die Ressourcen, über die sie verfügen, und das sind nun mal die Leute und deren Verhältnisse und was die so an Reichtum und dann eben auch an Gewaltmitteln hervorbringen, und die werden verschlissen. Und wenn das mit einem Wirtschaftskrieg zu haben ist, macht man das. Und wenn das mit einem militärischen Krieg zu haben ist, dann macht man es mit dem. Und wenn es die Kombination wie bei Russland ist, dann ist es eben diese Kombination. Und es kann einem Punkt.
Alles klar. Nächste Frage von Neopren Wahlgesang. Die Namen sind klasse hier. Warum reagiert Russland auf den Wirtschaftskrieg durch den Westen nicht mit Gegenmaßnahmen? Die exportieren ja weiterhin alles, was der Westen so braucht. Gas, Öl bis hin zu den Metallen. Warum machen sie da eigentlich nicht dicht?
Naja, also erstens ist Putin ja... Also macht er ja so ein kleines bisschen gegen Wirtschaftskrieg und so diese etwas groteske Turbinendiplomatie, die es da gibt, und sowas gibt's ja. Und Nord Stream 1 wird runtergeregelt, und ob die was daran technisch und was politisch motiviert ist, das kann ich nicht unterscheiden, aber man kann der Diplomatie einiges entnehmen. Und das ist meines Erachtens dies. Erstens, der Westen hat so abenteuerlich, vor allem von Deutschland aus, diese Wette gewesen ist und weiter ist, dass die Russen bei dem Wirtschaftskrieg, den man gegen sie führt, mitspielen, quasi konstruktiv mitarbeiten, indem sie dann quasi alles Gas, was man sie überhaupt noch exportieren lässt, auch brav exportieren. Das ist eine sehr abenteuerliche Wette, und übrigens auch darüber eine Auskunft über dieses Abenteurertum des deutschen Gaskrieges gegen Russland. Redet so ein Habeck, wenn er sich drüber beschwert, der Putin dreht uns jetzt das Gas ab. Aber offensichtlich ist diese Wette bis dahin ganz gut aufgegangen, dass nicht nur man es selbst als Deutschland, also die deutsche Führung, sondern dass Putin und seine Regierung, dass die es genauso sehen, dass Russland auf das Gas und alles andere, was es exportieren kann, weiter mehr angewiesen ist und auf die Einnahmen dringlicher abhängig als der Westen von den Lieferungen, die er kappt. Das meine ich, ist mal das eine. Die Beteiligung Russlands am Weltmarkt, das sich verfügbar machen irgendwelcher Einnahmen, mit denen man dann auch wieder anderes Zeug im Ausland kaufen kann. Das hängt bei Russland zu einem hohen Maße nun mal an dem, was es an Primärenergieträgern und anderen Rohstoffen exportieren kann. Das Zweite ist, und das hat man im Verhältnis sogar auch zu Deutschland und zu anderen Nationen erst recht, Russland versucht seinerseits bei allem Gegenhalten gegen in der Ukraine sowieso, aber auch zu diesem militärischen Krieg, deutlich zu machen, dass von ihm aus die friedlich-schiedlichen Beziehungen und das Liefern von heute auf morgen wieder anfangen könnten. Das, Also zum Beispiel dieses starke Angebot von Putin, ja, Nord Stream 2 wird gedrosselt. Wie wäre es denn mit Nord Stream 2 so lang? Angesichts dessen, dass die Deutschen dem amerikanischen Sanktionsgebot gefolgt sind und sich das zu eigen gemacht haben, der diplomatische Wink an uns liegt das nicht. Mit uns wäre mit uns wären normale Gaslieferungen wieder zu haben. Ihr müsst nur von eurem Standpunkt des Wirtschaftskriegs ein bisschen Abstand nehmen. Mhm. Und erst recht, meine ich, gilt das im Verhältnis von Russland zu dritten Nationen, die im Verhältnis zu denen Russland versucht, so viel wie möglich wechselseitigen Austausch aufrechtzuerhalten. Einerseits wegen des unmittelbaren Bedarfs nach chinesischen, indischen, was weiß ich, Waren und so. Und auf der anderen Seite eben auch, um denen darüber hinausgehen und auf einer quasi einer politischen oder diplomatischen Ebene drüber, um klar zu machen, es gibt eine Alternative zu westlichen Sanktionen, nämlich machen wir doch Handel am Westen vorbei. Also insofern meine ich, ist so würde ich jetzt erstmal die Frage beantworten.
Alright, und dann genau eine letzte Frage vielleicht, die auch so ein bisschen in Richtung vielleicht mit in Richtung des Interviews geht, was wir mit Jörg Honauer hatten. Da ging es auch darum, dass es natürlich parallel auch zumindest von Seiten der Amerikaner eine intensivere Eskalation des Konflikts zu China gibt. Und hier ist dann die Frage von Karl-Georg Abraham: Wäre denn dann ein solcher Wirtschaftskrieg gegen China auch in ähnlicher Weise wie gegen Russland denkbar und möglich, oder ist China dafür zu groß und zu gewappnet gegen?
Ach Mensch, wartet's doch ab.
Prognosen sind
nicht. Ja, wirklich. Es reicht das nicht, festzustellen, dass die Amerikaner das, was ich vorhin mal als Widerspruch formuliert habe, auch gegen China schon ganz gut betreiben und da sich selber das sogar als Schwierigkeit vorlegen und irgendwie als diese Strategie, China ist für uns zweierlei, Rivale und Partner, und das müssen wir immer schön voneinander trennen, so hat auch der Blinken neulich mal eine Rede gehalten. Was sie da versuchen und was sie betreiben schon längst, das ist einerseits eine Begutachtung aller ökonomischen Beziehungen, die sie mit China haben, auf die Frage hin, wie nützlich und womöglich sogar indispensable und unverzichtbar sind die ist China in seiner Rolle als von uns nach Strich und Faden benutzter Weltmarktteilnehmer. Und inwiefern sind das Beziehungen, die China als Macht in einer Weise stärken, die wir nicht dulden können. Und da gibt's ja Huawei, ZTE, was weiß ich, die ganzen Sekundärsanktionen gegen chinesische Unternehmen, die mit dem Iran oder mit Russland sich da exponiert haben. Das zeigt doch, dass die Amerikaner jedenfalls keine Scheu haben und umgekehrt es sich schuldig sind, sich und ihrer einzigartigen Weltmachtrolle. dieses Projekt zu verfolgen, den Nutzen an China möglichst aufrechtzuerhalten und zugleich in allen möglichen Hinsichten so auch da wieder militärisch wie weltwirtschaftlich China als Macht einzuhegen. Ja, so das ist es.
Alright. Wir sind jetzt durch. Ich habe jetzt auch keine neuen Fragen mehr gesehen. Habe ich mit meinen Fragen alles erwischt, was du besprechen wolltest? Oder liegt dir noch irgendwas auf der Zunge zu dem Thema? Wir haben jetzt insgesamt 3 Stunden getroffen.
Ach nee, lass mal.
Dann würde ich sagen, holt euch alle auf jeden Fall mindestens die letzte Ausgabe vom Gegenstandpunkt 2022. Der zweite Artikel ist genauso betitelt wie diese Folge, nämlich Wirtschaftskrieg. Da geht es um genau die Themen, die wir heute auch besprochen hatten.
Das kann ich jetzt dann schon, das will ich schon noch sagen. Bitte. In dem nächsten Gegenstandpunkt, der so, ja, weiß ich nicht, in 6 oder 7 Wochen dann erscheint, da wird ein Teil dessen, was wir heute besprochen haben, nämlich diese quasi in Fortsetzung von diesem Artikel die Konsequenzen des Wirtschaftskrieges, der jetzt auch in Deutschland ankommt und wie diese Konsequenzen praktisch verarbeitet und vom deutschen Staat verwaltet werden mit seinen diversen Maßnahmen und wie die deutsche Volksmoral natürlich immer unter Anleitung diese Konsequenzen verarbeitet. Das wird da definitiv, hoffe ich, ich hänge mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, auch als Artikel erscheinen.